Off-Topic Folge 28. Robin und ich wollen mal wieder unsere Spiele des Jahres küren. Allerdings nicht die Spiele des Jahres 2017 oder gar 2018, denn das wäre noch ein bisschen früh. Mein Spiel des Jahres 2018 ist...
Ja, doch, kann man schon sagen, ist Metal Gear Survive. So, durch
okay.
Metal Gear S. MGS muss den Award gewinnen, wenn es erscheint.
Das, meint das hat auch die Abkürzung MGS?
Ja, ja.
Ach.
Das ist MGS 1. Vielleicht wird es ja eine erfolgreiche Reihe. Mal gucken.
Und
Metal Gear Survive, Twin Stakes, das ist, glaube ich, das
Oh Gott. Und stattdessen geht es um die Spiele des Jahres 2009. Beim letzten Mal haben wir über die Spiele des Jahres 2006, glaube ich, geredet in dieser Reihe. Mhm. Das war noch im letzten Jahr. Ich glaube, ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her, dass wir diesen Podcast gemacht haben.
Echt, ja?
Aber diese Reihe macht uns sehr viel Spaß, deswegen wollen wir sie auch fortführen.
Genau.
Und 2009 ist jetzt als nächstes dran. Wir gehen mal wieder ein bisschen weiter vor in der Zeit, in der wir zurückschreiten. Ich glaube, das hat Sinn gemacht, dieser Satz. So oder so, wir machen das wie beim letzten Mal auch. Jeder hat eine Top 10 sich unabhängig voneinander erstellt. Wir haben noch ein paar, also du hast ein paar andere Spiele draufstehen, ich habe auch noch ein paar andere Spiele draufstehen, die zumindest mal besprechenswert sind, die so 2009 erschienen sind, weil wir beide festgestellt haben, dass 2009 ein sehr interessantes Jahr war, wo ein paar Titel erschienen sind, die man jetzt nicht unbedingt in Erinnerung haben muss, aber auch echt noch mal ordentlich welche, die richtig, richtig gut sind.
Ja,
also mir fiel das hier nicht so leicht, die Top 10 zu erstellen im Sinne von, ich wusste nicht, was ich auf welche Platzierung stellen möchte und hatte dann welche, die nicht in die Top 10 gehen konnten, ich sie aber gerne dort hätte.
Ja, ich muss auch noch mal kurz sagen, das macht wirklich mega viel Spaß, immer über diesen nostalgischen Sphären rumzufliegen,
genau,
und sich noch mal neu dann zu gucken, was man damals gespielt hat und was man heute dann fürs Beste hält. Hoffentlich macht es euch dann genauso viel Spaß wie uns. 2009 war wirklich mega interessant, weil ich habe gerade beim Auflisten schon ab und zu mal so aufgestöhnt und gesagt, was, hä? Weil irgendwie es bei mir gefühlt bis zum Oktober gedauert hat, bis das Spielejahr durchging und ich mir vorher dachte, Alter, was war das denn für ein Scheißjahr? Und zwar nicht nur durch Abstinenz gute Titel bis dahin, die kamen dann zum Glück noch, aber vor allen Dingen durch die unglaubliche Präsenz von so richtigen Scheißspielen, von denen ich bis heute noch so dann zurückdenke, denke, mein Gott, war das ein Müll, und die erschienen gefühlt alle 2009. 2009 war wohl so das Jahr, wo halt alle Entwickler in der neuen Generation endgültig angekommen sind, und wo halt viele ihren ersten Versuch dann auch hatten in dieser neuen Konsolengeneration, die dann ab und zu leider Gottes nicht so richtig gut funktioniert haben.
Ja, ja. Unreal Engine 3 war damals ein ganz heißes Eisen.
Ja.
Und nicht jeder konnte damit so richtig gut umgehen, aber bei den Spielen, bei denen man sich dann dachte, oh, das sieht ja nicht so gut aus, die hatten dann meistens auch gleich noch diverse andere Probleme. Es gab aber auch viele Leute, die, glaube ich, so richtig angekommen sind in dieser Konsolengeneration der PlayStation 3 und Xbox 360 und die dann krass abgeliefert haben,
ja,
aber dazu kommen wir ja sicher noch. Wir haben beim letzten Mal eine Münze geworfen, ne? Haben wir gerade eine Münze hier?
Wer anfangen soll? Nö, du kannst einfach anfangen,
wenn du möchtest. Ich fange einfach an, okay.
Oder ich fange an,
wie du willst. Nee, ich kann gern machen. Auf Platz 10 ist bei mir ein Rennspiel. Ich weiß gar nicht, ob das bei dir mit vorkommt.
Ich denke schon.
Aber ich kann es mir vorstellen. Es ist Colin McRae Dirt 2.
Ist bei mir noch eine ganze Ecke weiter. Ne, gar nicht. Ich bin mir auf Platz 8. Ist bei mir ein bisschen weiter oben.
Okay. Ja, aber das ist ja noch ein,
ja,
ein jetzt nicht so großer,
nee,
Unterschied. Colin McRae Dirt 2 ist das erste Mal, dass ich mit der Dirt-Reihe so richtig intensiv in Berührung kam, weil Dirt 1 habe ich kaum gespielt.
Aha.
Aber nach dem, was ich weiß über Dirt 1, ist das schon mal noch mal was ganz anderes. Weil es noch mal mehr so in diese ein bisschen arcadigere Richtung geht, ohne ein komplettes Arcade-Spiel zu sein, würde ich zumindest behaupten. Rein von der Steuerung habe ich das in Erinnerung als so ein Mix. Aber es hatte diese unglaublich tolle Präsentation. Du hattest dein Hauptmenü, das war ein Wohnwagen, der so ausmodelliert war, und die Menüpunkte waren an verschiedenen Stellen des Wohnwagens und die Kamera ist dann immer so hin und her gegangen und diese Menüpunkte waren auch in dicken, fetten, entweder weißen oder ich glaube diesen neongrünen Lettern, was auch so die Hauptfarben waren vom Cover und sowas. Und du hattest einen sehr, sehr coolen Soundtrack, wovon ich mir die Hälfte dann auch abseits des Spiels mal geholt hatte, weil ich das so gut fand. Und dann halt diese Spielstruktur aus deinen verschiedenen Rennen, wo auch nicht mehr nur Rallye-Rennen im Fokus standen.
Ich glaube, ich würde den Unterschied zwischen Dirt 1 und Dirt 2 tatsächlich weniger in der Spielmechanik suchen, als genau in dieser, in der Optik
der Präsentation,
der Präsentation und den erweiterten Spielmöglichkeiten. Weil ich glaube, dass das viel größere Arcade-Gefühl, das es bei Dirt 2 auf jeden Fall gibt, entsteht weniger dadurch, dass es sich arcadiger spielt, als mehr dadurch, dass du halt viel arcadigere Renndisziplin gefühlt fährst, als halt dieses Hardcore-Rally-Ding, was halt Dirt 1 noch relativ viel war, hauptsächlich. Weil ich glaube, in Dirt 1 hattest du schon Rallycross, ich glaube, das gab es da schon, bin mir nicht ganz sicher. Aber in Dirt 2, das hat sich halt wirklich dem geöffnet, dass du auch deutlich mehr Rennen gefahren bist gegen andere Leute. Das habe ich aber auch unglaublich viel gespielt. Also 3 auch tatsächlich noch. Und Dirt 1 hatte ich ja, glaube ich, auch in meiner Liste, in dem Jahr, wo es rauskam. Aber ich glaube, Dirt 2 habe ich sogar noch mal mehr gespielt. Habe ich auch Multiplayer tatsächlich viel gespielt. Habe ich auch geliebt. Also ich hatte da überhaupt gar nichts gegen, dass es mit Dirt 1 und 2 insgesamt arcadiger wurde. Und ich finde vor allen Dingen, dass Dirt 2 so die beste Variante dieser Serie dargestellt hat, weil Dirt 3 kam dann ja raus. War eigentlich kein schlechteres Spiel, hat dann für mich aber den Schritt zu viel gemacht, wo es dann wirklich so ein bisschen Blödsinn war und wo du dann tatsächlich so auch so einen Fokus auf Gymkhana hattest oder sowas. Und da blieb dann halt nichts mehr so wirklich übrig von dem, was mal Dirt 1 war. Und Dirt 2 hat da für mich so den perfekten Mittelweg gefunden.
Geht mir auch so. Mit 3 konnte ich wirklich fast gar nichts anfangen. Echt? Also mir ging es da irgendwie total ab. Weil das, glaube ich, auch sehr viel Driftrennen hatte und so Kram. Und das hat mir einfach nicht so viel Spaß gemacht. Und die Präsentation hat da bei mir nicht so gut funktioniert. Das war auch so dieses sehr schicke. Also da war es so ein bisschen edler.
Das war stilisiert. Gefühl. Also du warst da nicht in einer echten Umgebung, sondern du warst in diesen großen
weißen Nichts. Diese Dreiecke als Motiv, während Dirt 2 da eher so, weiß nicht, wirklich ein bisschen dreckiger.
Ja, das mochte ich, aber das mache ich bei diesen Spielen allen sehr gern. Die haben halt so eine krasse Identität. Aber also, stimmt. Ich kann schon verstehen, dass man dann 3 sagt, weil es halt auch sowas völlig anderes ist. Diese Identität gefällt mir nicht. Mir gefällt sie sehr und ich glaube, mir gefällt sie vor allen Dingen so sehr bei 3, weil sie halt, das hat man so selten, dass einfach das hat und das Menü und alles aus einem Guss kommt, sondern heutzutage hat halt jedes Ubisoft-Spiel die gleichen Hut-Elemente, egal ob es jetzt Primal ist oder Watch Dogs ist.
Genau, oder Codemasters-Spiele. Also heute Dirt Rally. Ja, und Dirt 4 haben gar nicht mehr eine visuelle Identität.
Sehen genauso aus wie F1 2017. Ja, genau. Also nicht genauso, aber die Menüs sind da
alle ähnlich. Ja, halt sehr dieses sterile. Genau. Also, und auch keine einprägsamen Soundtracks mehr, habe ich das Gefühl. Das ist irgendwie ein bisschen verloren gegangen. Dirt
4 war
allgemein kann aber ein komisches auch ein Produkt. Budgetgrund sein.
Das kann sein,
ja. Weil das ist sicherlich nicht günstig gewesen, das in Dirt 2 so zu machen. Ja. Auf jeden Fall ich glaube, in dem Jahr auf jeden Fall das Rennspiel, was mich am meisten begeistern konnte.
Bei mir nicht. So viel sei schon mal gesagt. Aber vorher gehe ich mal auf Final Fantasy 10. Oder du bist doch fertig,
ne? Obwohl, doch, ich weiß, ja, ich glaube, ich weiß, welches Rennspiel. Ja.
Okay, dann mein Platz 10, ich könnte mir vorstellen, dass es bei dir auch höher noch kommt, ist Silent Hill Shattered Memories.
Nee, weil ich das nur zur Hälfte durchgespielt habe.
Ach ja, schon, habt ihr das nicht bei Tantra oder
so? Nee, das haben Mats und ich mal privat gezockt. Genau. Und halt, wie gesagt, zur Hälfte durch und wollten dann immer mal weitermachen.
Aber wie aber es immer so
sind,
ist, ne?
Sind nicht dazu gekommen.
Shattered Memories.
Ist, ganz kurzer Einwurf an der Stelle. Ja. Es ist sehr krass, wir sind ja alle sehr gut befreundet. aber abseits von der Arbeit sieht man sich doch verhältnismäßig wenig.
Das hat halt auch damit zu tun, also wir sehen uns halt schon sehr, also es gibt wenige Leute, die wir so sehr sehen wie den anderen sowieso schon. deswegen ist das natürlich schwierig zu vergleichen, aber du hast schon absolut recht. Also man kann den größten Teil unserer Freundschaft irgendwie miterleben. ihr seid da Teil von. Big Brother. Shattered Memories ist eines der Silent Hill-Spiele aus der Zeit nach Silent Hill 4, das keine totale Grütze ist und damit schon mal ein Erfolg darstellt. Es ist aber nicht nur nicht totale Grütze, sondern es erzählt auch eine absolut hervorragende, tolle Geschichte mit einem großartigen Twist, mit Charakteren, die mir nahe gingen, geschrieben von Sam Barlow, der später dann mit Her Story nochmal ein großartiges narratives Spiel veröffentlicht hat. Ist aber auch spielerisch gut, auch wenn es nicht überragend ist. Also du hast halt deine Wiimote, die hier mal vernünftig integriert wurde, die mich nicht gestört hat, was bei einem Wii-Spiel, finde ich, total der Erfolg ist für mich, weil es mich halt schnell stört. Das Einzige, was mich da so ein bisschen enttäuschte, waren halt die Gegnerdesigns, die sich zwar verändern, je nachdem, wie du spielst, aber trotzdem ist nie so richtig geil werden. Yeah. Und halt das Ice-Setting, das erlaubt jetzt nicht so wahnsinnig viel an einzigartigen, überraschenden, abwechslungsreichen Umgebungen und an verstörenden Umgebungen. Das sind aber so die beiden größten Kritikpunkte, die ich habe. Ansonsten ist es ein ganz einzigartiges Konzept, eine ganz einzigartige Interpretation eines Remakes, eines Reboots. Es ist dann beides nicht so ganz, sondern spielt tatsächlich damit auch in seinem Storytelling. Mhm. Und das gefällt mir bis heute sehr, sehr gut.
Ja, bei mir ist das, also von der Hälfte, die ich miterlebt habe, auch im Nachhinein noch faszinierend gewesen, auch weil es diese Psychologie-Elemente mit reinholt, indem es dir halt Fragen stellt in so einer Perspektive abseits des eigentlichen Spielgeschehens und du dann auch irgendwie so die Farbe bestimmst von, ich weiß nicht mehr, in welchem Rahmen es war, ob sie dich fragen, welche.
Also es gibt eine Stelle, wo man ein Haus anmalt, wo du dein Haus zeichnen sollst und dann triffst du das Haus und das hat dann die Farben, die du.
Genau, aber hast. Ich weiß nicht mehr, was der Kontext war vom Ausmalen. Ob das eine Frage war, erinnerst du dich, oder ob das einfach nur eine psychologische Frage ist, welche Farbe du nimmst?
Ach so, ich glaube, im Kontext des Spiels einfach nur mal dein Heimathaus, okay, deine Heimatwohnung.
Ja, genau, und im Spiel ist es dann wirklich selbst so. Das ist irgendwie ein ganz nettes Detail.
Und es gibt dann ja die Sachen, wo du keinen aktiven Einfluss drauf hast, wo dann die Charaktere sexy aussehen oder nicht sexy aussehen, je nachdem. Welche Items du beobachtest, ob du, es gibt überall diese, in dem Spiel zum Beispiel halt Poster, wo so Erotikposter, und wenn du da in der Ego-Perspektive drauf guckst, des Öfteren, verändern sich tatsächlich die Charaktere dementsprechend. Also Harry wird so ein bisschen sleazy, Sybil wird halt so ein bisschen so ein sexy Cop anstatt. Das finde ich halt sehr, 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 sehr interessant. Das ist ein sehr cooles Konzept.
Voll ambitioniert, finde ich, für so ein Spiel. Und da finde ich, wird dann verhältnismäßig wenig über Shattered Memories geredet. Ich habe das Gefühl, das ist sehr in Vergessenheit geraten, diese Titel, liegt aber wahrscheinlich auch generell an der Silent Hill-Reihe und wie sie behandelt wurde. Es ist doch auch vor allem ein Remake vom ersten Teil, oder nicht? Ist das nicht auch Harry, der am Anfang?
Genau, also ist es nicht, nein. Es ist halt,
oder Re-Imagining.
Ja, genau, das wurde immer das Wort, was benutzt wurde. Das finde ich ja das Interessante. Es hat sich exakt die gleiche Prämisse benutzt. Harry fährt mit seiner Tochter nach Silent Hill, dann baut er den Unfall, seine Tochter ist weg und du musst sie finden. Und dann triffst du die gleichen Charaktere, die aber sich anders verhalten und so und auch andere Rollen einnehmen. Und es hat dann sehr wenig mit Silent Hill gemein, außer halt. Es ist halt so, als ob man, wie wenn du eine Hausaufgabe bekommst hättest, wo du eine Reihe von Charakteren und ein Setup bekommst und dann musst du die Klasse einfach die Geschichte erzählen mit diesen Charakteren und diesem Setup und sind dann in ganz unterschiedliche Richtungen gegangen. Aber dann ist es halt auch so, dass das wirklich Bezug auf die Historie von Silent Hill nimmt und tatsächlich so ein bisschen Meta wird. Und da will ich jetzt nicht zu viel verraten, aber es wird da sehr, sehr clever und das mochte ich total gern.
Okay. Was mir auch noch im Kopf geblieben ist, dass es eine sehr harte Trennung gab zwischen jetzt ist Gefahr und jetzt bist du sicher.
Ja, genau.
Also es ist nicht so, dass dir während deiner Erkundungsphasen Monster entgegenspringen können, sondern es macht immer einen sehr klaren Cut, so jetzt musst du weglaufen.
Genau.
Okay, dann dein Platz 10, Silent Hill Shattered Memories. Mein Platz 9 ist ein kleines Indie-Spiel von That Game Company namens Flower.
Ah, cool.
Und das ist so eines der ersten Spiele dieser Art gewesen, wo man gemerkt hat, okay, Videospiele können auch was ganz, ganz anderes sein. Mhm. Weil Flower, die Spielmechanik von dem Ding ist halt, dass du mit einem Blütenblatt durch andere Blumen halt durchfliegst und deren Blüten mit aufsammelst und dann am Ende so eine Windböe aus verschiedenen Blumenblättern bist und damit halt auch bestimmte Sachen aktivierst, irgendwie Windräder oder sowas. Also man hat auch so ein bisschen interagiert mit der Spielwelt und konnte dann da Sachen sammeln und so, aber hatte einen sehr stringenten Pfad, durch den man durchgeht, und durch die Umgebung, durch die man durchgeht, erzählt es dann auch noch eine Geschichte zusätzlich. Und das hat bei mir super funktioniert, obwohl es die Six-Axis-Steuerung benutzt vom Controller, vom PlayStation 3-Controller, die jetzt nicht zu den beliebtesten Features der PlayStation 3 gehört, aber ich hatte damit keine Probleme, als ich das gespielt habe, kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Ich habe es auf der PS4 dann auch nochmal gespielt, gibt es ja einen Port von, und hatte da dann auch gemerkt, nö, das geht immer noch. Also es verlangt einfach keine Präzision von dir. Ich glaube, dadurch funktioniert es halt. Ja. Und es ist wunderschön. Optisch wie auch in seinem Soundtrack.
Ja, ich habe das, glaube ich, gerade jetzt in den Sinn gekommen, dass ich irgendwie vielleicht getestet habe für Demo-News. Bin mir gerade nicht mehr sicher, ich glaube schon. Und mir gefiel das auch hervorragend. Also mir ist jetzt bei mir ist es jetzt nicht in der Liste drin, aber ich finde es super schön, dass man das in der Liste drin hat. Ist halt so ein Spiel, was man auch Leuten zeigen kann, die jetzt nicht
Genau.
unbedingt Videospiele spielen. Das hat er tatsächlich in einem, das davon habe ich dir gerade erzählt, privat Rocket Beans Format namens Game Fights, wo es ein Spiel gab,
Ach, gab's da Flower?
was man Leuten zeigen soll, um die
Ja.
für Spiele zu begeistern. Und Simon hatte da Flower tatsächlich.
Jemand anders Journey?
Nee, jemand hatte, es war Flower, Wii Sports und ein VR-Spiel, Lone Echo, glaube ich. Das waren die drei.
Oh, Lone Echo würde ich so gerne mal
Die drei
spielen, aber
Dinger.
es gibt's nicht für PlayStation.
Fand ich aber ich finde Flower ist ein schönes Spiel, weil das kann man tatsächlich machen. Und Journey habe ich auch schon ein, zwei Leuten gezeigt, aber da ist ja der Controller im Weg für Leute, die keine Videospiele
Das
spielen.
stimmt.
Und bei Flower ist das dem tatsächlich nicht so. Ist ein schönes Spiel, das ja auch dann nochmal auf iOS erschienen ist.
Oh,
Auf,
echt?
ja, und da richtig gut funktionieren soll. Ich habe selbst nicht gespielt, aber letztens
Bewegt man
erst.
dann sein Handy?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, aber ich glaube schon. Ich habe halt nur Erfahrungsberichte gelesen, kein Video gesehen.
Aha.
Aber diese Erfahrungsberichte waren nicht nur durchgehend begeistert, sondern haben auch davon geredet, dass es manchen sogar besser gefallen hat als auf einem mit einem Controller auf der Konsole.
Interessant.
Also das scheint wohl echt ein schöner Port gewesen zu sein. Übrigens gemacht von, ich glaube veröffentlicht von Annapurna, die jetzt auch Idiot Switch machen und so, die halt alle coole Sachen machen
Of course.
in der Videospielindustrie.
Dein Platz 9.
Mein Platz 9 ist Tim Schäfer, der mit Brutal Legend mich in dem Jahr
Oh.
komplett begeistert hat. Also das Spiel ist ja ein bisschen zwiegespaltene Natur. Ne? Du hast einmal, du
Yes.
hast einerseits das, wofür es beworben wurde, nämlich den Action-Part, aber dann hast du den viel größeren Part, nämlich den Echtzeit-Strategiespiel-Part, der, wie er mir erklärt hat, auf der Gamescom 2009 war auch meine erste Gamescom. Und ich kann mich noch erinnern, als ich dort Tim Schäfer getroffen habe und seine Präsentation hatte im EA-Booth mit Tim Schäfer. Da bin ich, glaube ich, zwei oder dreimal hingegangen, einfach nur, weil ich so starstruck war. War ja mein erstes Mal, dass ich irgendwie Leute aus der Industrie treffe. Und dann hat er sich an mich erinnert und das war der beste Moment meines Lebens. Also basiert ja auf Herzog 2, das weiß ich immer noch
Oh.
aus diesen mittlerweile 9 Jahre alten Präsentationen.
Das ist so weird.
Wirklich weird. Aber hat mir super gefallen tatsächlich. Was vor allen Dingen auch an der Geschichte und den Charakteren, glaube ich, lag, weil ich die super erzählt finde, weil ich den Grafikstil total mag, in dem es inszeniert ist. Die Musik ist natürlich hervorragend, aber mir hat tatsächlich auch der Echtzeitstrategie-Part gefallen. Also, ich habe auch in dem gleichen Jahr mit Halo Wars schon viel Spaß gehabt, was jetzt nicht mehr auf meiner Liste auftaucht. Aber ich mochte auch dieses Ding, dass du halt mit einem Charakter wirklich durch die Welt läufst und dann fliegen kannst und dann so die Einheiten steuerst. Und habe das Spiel ja auch vor 2, 3 Jahren, ich glaube, ich hatte da sogar bei Hook drüber geredet, nochmal durchgespielt, als auf dem PC oder 4 Jahre? Wie lange ist denn das her? Es erschien ja nur eine PC-Version und die habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit gespielt.
Kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir noch mal größer darüber
Ja,
geredet
vielleicht habe ich
haben.
das auch dann nur mir eingebildet, dass wir darüber geredet haben. Aber ich habe es auf jeden Fall nochmal gespielt und hat mir jetzt wieder sehr viel Spaß gemacht und die Geschichte mich auch überzeugt. Jack Black spricht dann einen hervorragenden Hauptcharakter.
Sich selbst.
Da hat es ja auch noch einen also einen Mehrspielermodus, wo richtig viel drinsteckt, wo es ja auch diese verschiedenen, in Anführungszeichen, Völker gibt, die man steuert, die ich auch so ein bisschen gespielt habe damals. Ich finde, Brutal Legend ist ein tolles Spiel, wo ich aber verstehen kann, dass Leute auch sagen, das ist nicht das, was ich mir erwünscht habe.
Ja, also ich bin auch jemand, der dem Brutal Legend damals sehr enttäuscht hat. Aber ich glaube, es lag nicht unbedingt da an dem Genre-Ding, obwohl das so ein großer Punkt war, weil ich glaube, zum Beispiel auch die Demo von Brutal Legend
Ja,
war
das war der
nur ein
Anfang.
Action-Adventure.
Ja, das war der
Und
Anfang.
genau das ist der Anfang vom Spiel. Und dann wird es ja nach ein paar Stündchen relativ fix zu einem Strategiespiel.
Decapitation!
Genau. Also den Humor fand ich super. Das Ding ist so ein bisschen, ich bin nicht so krass drin in der Rock- und Metal-Welt, dass ich diese ganzen Anspielungen auf Cover und so groß wertschätzen kann,
Das geht mir auch
fand
so.
aber den Stil total cool
Ja.
und mag die Musik halt auch, also grundsätzlich. Deswegen hat es auf der Ebene auch funktioniert. Ich war überrascht davon, wie sehr mich die Story dann mitgenommen hat, weil damit habe ich irgendwie nicht so richtig gerechnet, weil die wurde ja sogar ein bisschen emotional. Keine Ahnung, wie die heute mithält, aber
Also ich fand sie
du
immer noch
hast ja
super.
relativ frisch noch im Gedächtnis. Ich fand den Strategiepart generell, glaube ich, einfach nicht so spaßig damals. Aber ich kann keine Punkte mehr anführen, weil ich habe es wirklich nicht nochmal
Lange
gespielt
her,
seit
ja.
2009.
Das muss man auf dem PC nochmal versuchen.
Ja, vielleicht.
Ja.
Wenn man von Anfang an schon genau weiß, was es ist, ist es vielleicht nochmal anders. Ich weiß aber eine Sache noch, dass ich es damals nämlich ziemlich kurz fand.
Ja, es ist kein mega langes Spiel, aber es ist jetzt auch kein 5-Stunden-Spiel. Also es ist jetzt.
Aber auch, ich glaube, mehr als 10 Stunden brauchst du
Ja,
nicht
ich
für
glaube, so
das
10,
Ding.
12 Stunden habe ich hier gerade auch im Kopf. Also bin ich mir auch
Okay.
nicht sicher.
Ja. Kann ich aber, ich kann auch verstehen, also gerade wenn du so ein Rock- und Metal-Fan bist, ist Brutal Legend noch wahrscheinlich schon fast so eine, oh ja, das kommt nochmal extra. Weiß nicht, weil ich erinnere mich noch an das Menü, wie das halt so ein Video war, was abgespielt ist, wo einer in einem Laden ist und dann hast du die Platte und so.
Das es begann auch damit, dass Jack Black sich die CD geholt hat,
ja,
oder?
Genau.
Ja, genau.
Also das Vinyl.
Also ich erinnere mich an Anspielung auch nur, Ozzy Osbourne hat Autoteile irgendwie verkauft oder so. Oder Upgrades,
ja, wo du reingefahren bist. Und
also diese offensichtlichen Sachen erkenne ich dann aber auch mehr.
Genau.
Auch
nicht. Aber ich glaube halt, sie haben halt wirklich bestimmte Cover nachgebaut, ja, in genau. der Spielwelt. Deswegen, das sehe ich dann auch nicht. Geht dann bei mir verloren.
Dein Platz 9.
Acht.
8, Entschuldigung.
Genau. Dein Platz 8 hatten wir ja jetzt quasi auch schon mit Dirt 2. Mein Platz 8 ist eines der besten Rhythmusspiele, die ich je gespielt habe, nämlich The Beatles Rock Band.
Oh ja. Sehr gut.
Das mich auf mehreren Ebenen begeistert. Einerseits natürlich durch die Musik der Beatles, die ich sehr mag. Andererseits aber durch die unfassbar gute Präsentation. Ich glaube, es gibt kein hübscheres Rhythmusspiel. Also gibt es bestimmt vor allem diese abstrakteren, aber jetzt von diesem, du nimmst dir ein Plastikinstrument dazu.
Ja.
Weil ab dem Moment, ab dem ich dieses Intro gesehen habe, was ich mir heute immer noch sehr gerne angucke, habe ich mich so ein bisschen in dieses Spiel verliebt. Und dass sich das dann durchzieht durch die verschiedenen Songs, dass das mehrere sind, die auf diese Art und Weise visualisiert wurden, mit diesen sehr kräftigen Farben, sehr dem, eine Art von Visualisierung, die sich sehr nach Beatles anfühlt und damit auch nach Drogenrausch. Mhm. Und das macht schon Sinn, weil, ne, wenn man weiß, wie diese Musik teilweise entstanden ist. Und das ist dann auch für mich als Spieler so ein Rausch gewesen, wenn man diese Musik spielt und diese visuellen Elemente dazu hat. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen.
Komplett subscribes. Also, das ist so weird. Für all diese Spiele fällt mir jetzt exakt die Gamescom-Präsentation ein, die ich da hatte.
Witzig.
Das ist wirklich, das fällt mir jetzt gerade auf, als wir drüber reden. Aber bei Rockband hatte ich tatsächlich auch eine Gamescom-Präsentation. Hab mir damals schon gesagt, so, Alter, ist das einfach hübsch. Kann ich dir nur von Anfang bis Ende zustimmen.
Gab auch kein anderes Rhythmusspiel mehr, das so auf eine Band oder einen Künstler fokussiert war, das mich nochmal so begeistert hat. Vor allem auch, weil ich nicht nochmal so eine vorherige Verbindung hatte, weil es gibt ja sowas für Green Day, gibt's was
viel.
Für Van Halen, gibt's was für Aerosmith, gibt's was, genau. Aber da bin ich dann schon bei den Musikern nicht so richtig dabei.
Genau. Und die waren halt auch dann nicht in dieser, also die waren nicht so richtig krass durchentwickelt, wie jetzt dieses
Beatles-Ding. Durchdesignt,
Was halt, glaube ich, auch daran gelegen haben könnte, ich weiß nicht, ob sie danach erschienen sind oder davor, aber The Beatles war ja nicht erfolgreich. Ne? Durch die Lizenzkosten und so hat sich das Spiel nicht genug verkauft, dass es dann wirklich erfolgreich war, was bis heute eine große Tragik der Videospielindustrie darstellt.
Ich glaube, Lizenzkosten sind das eine, Übersättigung im Genre das andere.
Yep.
Weil kein anderes Spiel wurde so krass overpowered wie dieses.
Ja.
Ein Shoutout an dieser Stelle für ein Spiel, das ebenfalls 2009 erschienen ist, nämlich Rock Band Unplugged.
Mhm.
Das habe ich wahrscheinlich mehr gespielt als Beatles Rock Band, weil ich das immer, als ich bei Gamona gearbeitet habe, auf dem Hin- und vor allem auf dem Rückweg im Zug gespielt habe. Mhm. Und ich hatte da ja wirklich eine einstündige Zugfahrt jeden Tag hin und zurück, plus dann noch ein bisschen Laufen oder Bus oder von Eltern abgeholt werden, um nach Hause zu kommen, weil ich noch nicht in Berlin gelebt habe, aber halt dann gependelt bin. Und da habe ich unfassbar viel Rockband Unplugged gespielt auf der PSP.
Ja.
Mit den Schultertasten und den Face-Buttons hat man da gespielt. Das hat super viel Spaß gemacht. Also da habe ich dann halt auch gesehen, okay, das Rhythmusspiel funktioniert auch einfach nur mit Buttons. Und ich meine, ich wusste es vorher schon, weil ich ja zum Beispiel Elite Beat Agents auch sehr gerne gespielt habe.
Gab es nicht irgendwie eine Nintendo DS-Version, wo es so ein Plastikding bei gab?
Das habe ich nie gespielt. Rockband on Tour heißt das, glaube ich.
Achso, ist ein anderes Spiel, okay.
Genau, ist ein anderes Spiel.
Wusste ich jetzt
gar nicht. Da hast du wirklich so ein Set, so ein Ding in der Hand.
Genau.
Das war so ganz cool, hatte einen extra Button dran.
Ja, ja.
Nee, generell, es hatte die bunten Buttons.
Genau,
es hatte
so bunte
Anleitungen. Ja, ja.
Da hatte ich mir jetzt kurz vorgestellt, wie du im Zug sitzt mit dem Ding an dabei.
Das habe ich wieder vergessen.
Ja. Naja, genau, bei mir ist die Platz 8. Willst du dann jetzt Platz 7 machen oder soll ich einfach zu Platz 7 kommen?
Ich würde sagen, ich mache einfach mit 7 weiter, damit wir in der Struktur nicht durcheinander kommen. Weil ich glaube, ich hatte neulich erst erfahren, dass du meinen Platz 7 gar nicht richtig gespielt hast, nämlich Anno 1404.
Genau, stimmt. Habe ich auch direkt in der Liste gesehen und dachte mir, ja, das wird der Tom dabei haben. Das habe ich nie gespielt. Werde ich jetzt auch nie spielen, weil ein oder acht holen, weiß ich nicht, ob das jetzt so mega viel Wert hat. Da warte ich lieber einfach auf das nächste Anno.
Ja, das wird aber anders genug, als dass man, glaube ich, auch immer noch mit 1404 seinen Spaß haben kann.
Das stimmt.
1404 ist für mich einfach die Spitze dessen, was Anno bisher war. Mhm. Weil 1602 war der Anfang, der hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und habe auch noch sehr krasse nostalgische Gefühle dafür. Mit 1503 haben sie dann ein paar sehr komische Sachen probiert, war trotzdem noch ein gutes Spiel. 1701 kam danach, wo es dann diese 3D-Optik.
Oh, also 1701 weiß ich gar nicht mehr.
Genau, das war.
Gab's?
Das, ja, ja, das war das erste mit dieser 3D-Optik.
Okay.
Und das war schon richtig toll und sieht auch heute noch immer noch super aus. Und 1404 hat dann da nochmal einen draufgesetzt. Und das ist mit eins der besten Aufbauspiele, die es gibt, würde ich behaupten. Vor allem, wenn du Venedig noch dazu nimmst, das Add-on, was es gibt. Ich habe so viel Zeit in die Anno-Reihe ohnehin schon gesteckt und in 1404 auch im Speziellen nochmal, ohne jemals groß mich mit der Kampagne auseinanderzusetzen. Mhm. Immer Endlosspiel. Und dieses Muster hat da so gut funktioniert und funktioniert auch heute immer noch so gut. Und es sieht so toll aus. Es fängt halt diese romantisierte, ja, Mittelalter ist es ja eigentlich schon fast nicht mehr, aber zumindest diese Idylle ein, der Holz- oder Fachwerkhäuser, die aneinander stehen, dem Marktplatz, mhm, den ganzen Rumgewusel, wenn die ins Wirtshaus gehen und sich ihr Bier holen oder sowas oder zur Kirche gehen, um da zu beten, und wurde alles so wunderschön visualisiert. Die haben vor allem da schon, und das kann ich heute mehr wertschätzen als damals, einen Stil gefunden, der zeitlos ist. Weil an und für sich ist es ja, ne, 3D-Optik 2009 war jetzt noch nicht so weit, dass man sagen würde, okay, das sieht auch in 10 Jahren noch gut aus.
Ja.
Alles.
Ja.
Aber es hat halt sich bewusst für einen Stil entschieden, wo nicht alles mega realistisch aussah, sondern alles ist so ein bisschen überstrahlt, so ein bisschen hübscher, als es eigentlich sein dürfte. Mhm. Funktioniert super gut. Eines der besten Aufbauspiele.
War das auch der Teil, wo der Multiplayer versprochen wurde und die kam? Oder
nee, das war 1503. Ah, okay. Das war ja wirklich der zweite.
Das war früher, okay.
Wo auf der Packung hinten drauf, mhm, steht, die ich ja zu Hause noch habe. Ja, Multiplayer kommt noch. Und dann gab es ganz lange, das habe ich vielleicht schon mal erzählt, aber das finde ich so lustig, im Hauptmenü, mhm, einen Punkt Mehrspieler, er war halt nur ausgegraut. Mhm. Und es hieß halt, kommt via Patch.
Ja.
Und dann kam man nicht via Patch, aber irgendwann kam mal ein Patch, hat diesen ausgegrauten Punkt weggemacht. Yep. Aber man sieht noch einen hellen Rest, wo diese Plack war, glaube ich.
Das ist halt echt krass, ey.
Wo dieses Brett war.
Das ist so, wow. Da würde heute aber auch Venedig brennen, wenn das gemacht werden würde.
Ja, ich meine, damals gab es auch schon hartes Feedback dazu, aber halt noch auf einer ganz anderen Dimension. Ich glaube, auch heute würde das deutlich krasser durch
auch die Decke gehen,
vor allem,
weil es ja
Ubisoft
GameStar
ist inzwischen. Ja, nee, ja, genau. Ich weiß es durch die GameStar und durch die Tatsache, dass ich das Spiel halt dann irgendwann selbst hatte. Ja, aber 1404, richtig, richtig toll. Ich freue mich auch sehr auf das nächste.
Mein Platz 7 ist ein Spiel, was ich wahrscheinlich, also wenn du mich 2009 gefragt hättest, wäre das womöglich auf Platz 1 gewesen oder zumindest noch weiter oben, weil ich das so viel gespielt habe, weil ich regelrecht süchtig danach war, weil ich da unglaublich, also es war ja kein Spiel, was du wirklich durchspielst, aber ich habe diese Stages so oft gespielt, das Trials HD. Ich habe auch YouTuber verfolgt, damals waren es Achievement Hunter bei Rooster Teeth, die waren nach diesem Spiel ebenfalls so halbsüchtig. Ich glaube, bei Game One war es damals, gab es so Videos, wie sie es gegeneinander gebettelt haben und ich war dann eben auch dabei und diese extremen Stages ganz am Ende, die wirklich als Schwierigkeit gerade extrem hatten, waren wirklich mit die herausforderndsten Dinge, die ich, glaube ich, je in einem Videospiel angegangen bin. Und ich habe sie auch alle geschafft irgendwann, aber das war eine unglaubliche Arbeit, das tatsächlich durchzuspielen. Und habe da um die besten Listen gespielt. Ich war damals sehr aktiv noch in so einem Xbox-Forum, wo ich dann auch Leute in der Freundesliste hatte. Habe ich unfassbar viel gespielt. Mhm. Keines der Trials hat dann jeder wirklich rangereicht für mich. Auch das letzte, mhm, war das letzte Evolution? Es gab doch noch zwei, oder?
Hieß es nicht Trials Fusion?
Nee. Fusion gibt's auch. Trials Fusion ist das Neueste. Und ich meine, das davor war Trials Evolution.
Och, keine.
Ich meine, es gibt HD, Evolution und Fusion.
Ja, kann gut sein.
Aber ich könnte mich beim zweiten gerade auch irren. Und die haben nie diese Leidenschaft wirklich für mich wieder einfangen können. Weil für mich, ich hatte das Gefühl, desto mehr Bullshit drumherum gebaut wurde, desto schlechter wurden die Spiele. Mhm. Trials HD war halt wirklich einfach nur das Warehouse. So, also ein bisschen bis auch noch raus drum gefahren. Aber es war nicht einfach nur das Warehouse, aber es war alles so diese reduziertere Optik und dieses reduziertere Szenario. Während du ja bei Fusion, ne, also alles Mögliche gemacht hast. Und das gefällt mir bis heute noch wahnsinnig, wahnsinnig gut. Sollte jeder gespielt haben, der Trials mag.
Ich glaube, das erste Trials, was ich so intensiv gespielt habe, hieß, gibt es eins, was Second Edition heißt oder
auf
so?
Auf dem PC.
Auf dem PC, ja. Genau. Weil damals, Ich weiß, dass es irgendwann mal ein Trials gab auf einer Konsole, wo ich schade fand, dass es das nicht auf dem PC gab.
Das
kann sein, dass das HD dann gewesen ist, ja. Weil das ja auch ein anderes Spiel war und nicht einfach nur das was es auf dem PC gab.
Ja,
aber das, was es da auf dem PC gab, habe ich dann sehr viel gespielt.
Ja, also das war wirklich so ein Ding, was Xbox Live Arcade damals so im Sturm erobert hat. 2009.
Ja,
das war
da gibt's das ja Ding. So ein paar Spiele, die da voll abgehen.
Ja.
Cool, das war jetzt die 7, ne?
Das war bei mir Platz 7, genau.
Okay, alles klar. Meine Nummer 6 ist ein Wii-Spiel.
Das Warte. Nee, da gibt's keine mehr, Tom. Da hast du dich geirrt, glaube ich.
Das ist inzwischen nicht mehr nur ein Wii-Spiel. Ich bin der Meinung, es gibt es auch auf anderen Plattformen. Nämlich Muramasa The Demon Blade.
Oh, okay.
Es gibt Muramasa Rebirth. Ich weiß nur nicht mehr, für welche Konsole.
Ich habe es auf der Vita gespielt. Und gibt's auch
Auf der Vita.
Auch auf PS4.
Genau. Gibt es das inzwischen auf der
PlayStation 4? Oder? Gibt es auf PlayStation 4? Denn ich kann sein, dass ich das gerade mit Odin's 4 verwechselt. Auf jeden Fall habe ich Muramasa Rebirth aber wieder gespielt.
Ja, na, die re-releasen diese Spiele schon, weil ja auch zum Beispiel Dragon's Crown jetzt auf die PS4 kommt und so. In so einer Updated-Version mit 4K-Auflösung. Muramasa The Demon Blade fällt aber auch in diese Kategorie dieser Schnetzel-2D-Spiele. So ein bisschen das, was früher Final Fight war. Oder eher Golden Axe ist der bessere Vergleich, weil du hier halt auch im Fantasy-Szenario unterwegs bist, nur halt bei Muramasa in einem fernöstlichen Fantasy-Szenario und kämpfst also gegen Onis, also so halt japanische Dämonen und sowas. Und das war super cool. Das war ein super cooles Spiel. Das habe ich bei Gamona getestet und das war so eine kleine Geheimtipp-Perle, weil das keiner auf dem Schirm hatte und hat dann auch keiner gekauft.
Ja.
Also in Deutschland vor allem wirklich, glaube ich, keiner. Obwohl das ein richtig gutes Actionspiel ist, was vor allem wieder in seinen Bossgegnern auch ordentlich geklotzt hat mit den mit der Grafik, obwohl es halt diesen 2D-Stil hat. Aber es hat wunderbar die Größe dieser Viecher vermittelt. Wenn du gegen so einen klassischen japanischen Drachen gekämpft hast, dann war das halt der ganze Bildschirm.
Ja.
Und du musstest dann mehrere Ebenen erstmal hoch zum Kopf springen oder sowas. Super, super cooles Spiel. Hast dann konntest mit zwei Charakteren durchspielen, deren Namen ich vergessen habe, war auf jeden Fall einmal ein Typ und einmal ein Mädel. Und die hatten leicht unterschiedliche Kampagnen, in der Hinsicht ein bisschen wie Odin's Spiel. Kämpfst dich mit beiden durch viele gleiche Stages in anderer Reihenfolge. Und dann gibt's noch andere Unterschiede zwischen den beiden. Und beide zusammen fügen sich halt zu einer Story. Und das ist ein richtig, richtig gutes Hack'n'Slay. Hatte auf dem auf der Wii den Nachteil, soweit ich mich erinnere, mochte ich da nicht, dass du mit nach oben drücken auf dem Analogstick springst.
Oha, das ist tatsächlich weird.
Statt mit einem Button.
Ja.
Weil auch, glaube ich, kein Button mehr übrig war, wenn du Wii und Nunchuck gehalten hast, weil der Rest mit Blocken und Angriffen, glaube ich, zu war, bin ich mir aber nicht mehr so hundertprozentig sicher. Und ich bin der Meinung, das ging dann anders auf der Vita. Aber so hundertprozentig weiß ich das leider nicht mehr.
Weißt du noch, hast du noch im Kopf, wie das neue Spiel von denen heißt, das sie gerade entwickeln? Das ist so mega Aegis Rim, oder?
Ich ehrlich gesagt gar nicht.
Oh, die machen, das hat so, ich glaube, es ist irgendwas mit Aegis Rim. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt im Kopf habe. Ich hoffe, das ist zumindest nah dran. Die entwickeln gerade ja auch noch ein Spiel, was auch in diese Kerbe schlägt, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, mal sehen, ob es wieder so aussieht wie Dragon's Crown.
Naja, es gibt schon Videos dazu.
Ja?
Ja, ja, ja.
Okay.
Mein Platz 6 ist das andere Rennspiel, was ich vorher erwähnt habe.
Oh, da fällt mir ehrlich gesagt nicht so viel ein. Ich weiß, dass ein Forza-Spiel erschienen ist.
Das stimmt.
Ja?
Ja, also Forza,
Forza Motorsport 3.
Ja, genau, okay. Forza 3 ist nämlich das erste, was ich, also Forza-Spiel, das ich gespielt habe auf der 360.
So.
Und das war ein Spiel, was mich optisch völlig aus den Socken gehauen hat, was mich spielerisch aus den Socken gehauen hat, was die, also so viel Abwechslung bietet mit so unglaublich vielen unterschiedlichen Autos. Ich habe da hunderte Stunden reingesteckt. Wirklich hunderte Stunden. Es gibt da gefühlt tausende Ligen, die du alle mit goldener Medaille abschließen kannst. Und ich habe es fast komplett auch geschafft. Ich habe wirklich unfassbar viel dieses Spiel gespielt und da auch dann, also deswegen spiele ich diese Forza-Spiele seitdem nicht mehr so mega viel, muss ich sagen. Also ich habe 4 dann fast gar nicht gespielt. Das kam ja 2 Jahre später.
Ja.
Da habe ich dann irgendwie, weiß ich nicht, 15.
Das war das letzte 360-Spiel, ne?
Mhm, ja. Genau. Und dann 5 war ja das Launch
genau.
Zu Xbox One und das habe ich wieder ein bisschen mehr gespielt, auch für den Test. 6 habe ich dann wieder nur kaum gespielt und jetzt bei 7 habe ich gemerkt, okay, Ich glaube, ich habe einfach mit Forza 3 so unfassbar viel, weil ich kenne auch einen Großteil der Strecken, also die, die nicht real sind. Es gibt auch ein paar Fantasy-Strecken, die kennst du auch schon seit Forza 3. Da habe ich mich dann irgendwie nicht ausgeforzart, weil ich es immer noch sehr gerne spiele, aber das hat mich so umgehauen. Das war wirklich eines der einschneidendsten Rennspiel-Erlebnisse, die ich dann so hatte. Wurde dann nur noch mal von Forza Horizon dann ein paar Jahre später.
Hat's ja dann auch heute bei dir so ein bisschen überrascht. Mehr abgelöst, ne?
Muss man sagen, ja, weil es halt mehr Abwechslung bietet, weil ich mich dann immer noch ein bisschen überrascht, während Forza natürlich dann schon auch viel Wiederholung schlicht und ergreifend bedeutet. Aber Forza 3 würde ich immer noch aufzählen als eines der wichtigsten Rennspiele, die mir so in all den Jahren untergekommen sind. Das war absolut hervorragend.
Ist ja auch so ein bisschen der Punkt gewesen, wo die Reihe langsam Gran Turismo den Rang ablief.
Ich glaube, 3 war so das erste Mal so hoch. Dann
kam, ist ja ein Konkurrent.
Glaube ich, 5 in der, ich glaube, 5 kommt 2010 raus, also Gran Turismo 5. Meine ich mich zu erinnern. Und das
weiß ich nicht mehr.
Oder es war 11? Nee, 11 kann es, weil ich habe es für Demo 5
und 6 kamen relativ nah beieinander.
Also ich habe halt 5
war das, worauf die Leute richtig lange warten mussten.
Genau, und ich habe 5 für Demo News getestet, das weiß ich noch, habe dem eine 60er-Wertung, in dem 60er, 69 war es gegeben, weil ich das Spiel nicht besonders gut finde. Also Gran Turismo 5 fand ich halt wirklich mega enttäuschend. Und dann kam halt 4, also Forza 4, was ebenfalls super gut war, und dann Gran Turismo, und dann kam auch noch Forza 5, und dann kam auch Forza 6, und irgendwann kam noch mal Gran Turismo 6, und es war so, ja. Da hat es auf jeden Fall angefangen. Fangen, wie du sagst, dass das überholt wurde.
Ja, das ist krass. Okay, gut, das war dein Platz 6, Forza Motorsport 3. Mein Platz 5, man könnte sagen, dieses Spiel ist indestructible.
Indestructible.
Und wer 2009 in der Videospielindustrie schon halbwegs aktiv war, der wird genau diesen Song, den Robin gerade angedeutet hat, sicherlich irgendwo mal gehört haben. Es geht um das Menü-Theme von Street Fighter 4, beziehungsweise den Intro-Song von Street Fighter 4, wo sie einfach mal so eine Popband angeheuert haben, um diesen Song namens Indestructible zu machen, den damals wirklich jeder gehasst hat, gefühlt. Mhm. Und ich glaube, ich auch irgendwie in irgendeiner Form mal, inzwischen liebe ich den Song. Also ich finde den so catchy und höre mir den auch gerne an irgendwie.
Das war so ein richtiges NSYNC-Ding, aber ich habe Street Fighter 4, wie du weißt, nie gespielt. Also ja, nicht über 2 Minuten.
Trotzdem hatte ich vorhin, als ich nur die ersten Töne dieses Songs angefangen habe, wusstest du sofort Bescheid.
Yep.
Und das sagt, finde ich, sehr viel über die Popularität dieses Songs aus. Darüber hinaus war Street Fighter 4 das erste Mal, dass ich so richtig intensiv mit einem Kampfspiel auch online gespielt habe. Mhm. Also vorher war das Genre bei mir halt immer nur so ein Offline-Ding. Das meiste war wahrscheinlich Tekken Tag Tournament, was ich dann damals auch mit meinem ältesten Bruder gegeneinander gespielt habe. Aber abgesehen davon halt immer mal nur wieder hier und da sowas wie Soul Calibur 2 oder so, was ich auch sehr gerne gespielt habe. Aber Street Fighter 4 war dann wirklich noch mal so ein Wandel. Wobei, davor habe ich schon Soul Calibur 4 gespielt. Hatten wir ja auch in einem der letzten Podcasts, glaube ich. Aber nicht viel online. Ich glaube, das habe ich wirklich fast gar nicht online gespielt. Street Fighter 4 mit Rose online gespielt. Und Rose ist so ein Charakter, die Moves macht, die so ein bisschen darauf ausgelegt sind, dass du genau liest, was der Gegner als nächstes machen wird. Sie ist auch ein Wahrsager, also eine Wahrsagerin. Und vom Design auch her super cool. Aber das hat so viel Spaß gemacht. Sobald ich ein bisschen Übung hatte und genau wusste, wie diese ganzen Leute, die vielleicht gerade erst anfangen oder nicht so wahnsinnig tief drin sind in Street Fighter, mit Ryu und Ken Hadokens machen und wie sie Shiryukens machen, also diesen Uppercut. Und Rose kann halt für alles Sachen, die genau das zu diesen Ken- und Ryu-Spielern zurückwirft. Zum Beispiel kann sie einen Reflect und der schießt den Hadoken einfach wieder genau zum Gegner zurück. Oder sie kann, und das habe ich am liebsten gemacht, so einen Move, wo sie schräg nach oben in die Luft schnellt und den Gegner aus der Luft greift und nach oben ballert. Und gerade Gegner, die viel rumspringen, konntest du damit super bestrafen. Und wenn der Gegner einen Shiryuken verhauen hat und quasi du das blockst und dann ist der halt in der Luft mit seinem Uppercut und ist da oben gerade der Ken mit seiner Feuerfaust und dann holst du ihn mit diesem Move wieder nach unten auf den Boden zurück. Das hat so viel Spaß gemacht und das habe ich dann online wirklich eine ganze Weile gespielt, bis ich halt irgendwann dieses Plateau erreicht habe, wo ich gemerkt habe, okay, hier muss ich entweder noch sehr viel mehr Zeit investieren, um wirklich gut zu werden, oder ich höre halt langsam auf. Und diesen Punkt erreiche ich gerade, glaube ich, auch so langsam bei Dragon Ball FighterZ.
Oh, wirklich, ja?
Wobei ich es immer noch täglich spiele. Und krass, immer noch das Gefühl habe, Sachen zu lernen und auch immer noch die Motivation. Also ich hatte zwar schon mal den Gedanken, wo ich so gemerkt habe, vielleicht ist das jetzt wirklich so diese Grenze, wo ich einfach täglich deutlich mehr spielen müsste, mhm, um weitermachen zu können, aber es geht schon. Und ich habe immer noch sehr viel Spaß
mit dem Spiel. Mach das doch zu deinem Beruf.
Einfach nur Dragon Ball spielen.
Du bist jetzt E-Sportler in Dragon Ball.
Gehen zu Evo.
Genau. Zu Evo. Ich mach bei Keffel mit, obwohl ich das alles mag außer das Spiel. und du, ich weiß nicht, bin dann in der Story besonders schnell oder so.
Street Fighter 4, ich weiß gar nicht, wie beliebt das heute ist in der Fighting Game Community, weil das sehr viele so technische Details gibt im Kampfsystem, wo Leute das auf eine Art und Weise gespielt haben, wie es, glaube ich, auch im Design nicht unbedingt vorhergesehen war, wo es sehr kompliziert wurde, was dann wiederum Einsteigern das Spiel sehr schwer gemacht hat. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es heute nicht mehr so beliebt in Retrospekt. Vielleicht auch, weil es so mega lang gespielt wurde. Hm. Also Street Fighter 4 von 2009 bis 2015, als Street Fighter 5 rauskam, war halt echt lange so das Capcom-Kampfspiel, auch auf Turnieren und so. Kann ich da nicht so richtig beurteilen, weil ich es halt nie in diesem Profibereich gespielt habe.
Bevor ich zur Platz 5 komme, vielleicht kurz eine kurze Intermission mit Spielen, die ich noch aufgezählt habe. Mhm. Ich glaube, die Hälfte der Liste ist ein ganz guter Punkt für. Ich habe nämlich gerade am Anfang schon mal erwähnt, dass mir beim Durchgehen der Release-Liste des Jahres 2009 aufgefallen ist, wie unglaublich viel Grütze erschien. Und das muss ich mir einfach mal extra notieren, weil einen großen Teil davon habe ich tatsächlich auch selbst gespielt. Zuallererst ist mir da aufgefallen, dass sowohl Shellshock 2 Blood Trails als auch Rogue Warrior im gleichen Jahr erschienen. Das sind beide Shooter von Rebellion,
ja,
und die beide zu den schlechtesten Videospielen aller Zeiten gehören, die ich beide durchgespielt habe.
Hast du durchgespielt?
Tom, 2009 war ein komisches Jahr. Ich hatte einen Job, den ich gehasst habe. Alle anderen Leute von mir waren auch entweder in der Schule oder haben irgendwas anderes gemacht. Ich habe viel im Videospiel Zeit verbracht und dann irgendwie auch mit Shellshock 2, Blood Trails und Rogue Warrior. hinterfrag das bitte einfach nicht. Und da gibt's dann halt doch so, also dieses Detail, dass halt beide Spiele, eines komplett und eines teilweise, von fucking Core Design entwickelt wurde.
Oh.
Was halt nicht mehr so wirklich,
stimmt,
vielen Leuten bewusst ist. Core Design sind die Macher der Tomb Raider Spiele bis zu Tomb Raider Angel of Darkness, inklusive dem, die dann halt aufgekauft wurden von Rebellion, die dann Shellshock 2 Blood Trails gemacht haben für die. Das hat halt so mittelgut funktioniert und dann hat Rebellion allerdings von Bethesda den Auftrag bekommen, Rogue Warrior neu zu entwickeln. Denn Rogue Warrior war bereits seit mehreren Jahren in Entwicklung von einem Studio namens Zombie Studios, wo Bethesda gesagt hat, das ist aber nicht so gut. Macht mal, haben es komplett gecancelt, in den Müll geworfen und dann Rebellion damit beauftragt, es nochmal neu zu entwickeln. Da kam dann eben auch nochmal Core Design dann zusätzlich dazu, als sie auch zu Rebellion gehörten. Und dann haben sie Ende des Jahres eben Rogue Warrior veröffentlicht, was nochmal schlechter als Shellshock 2 tatsächlich war. Da hat Bethesda dann gesagt, ja gut, jetzt veröffentlichen wir es trotzdem. Das Interessante an der Geschichte ist, Zombie Studios wiederum wollten das nicht auf sich sitzen lassen. Die haben ja ursprünglich Rogue Warrior entwickelt. Die haben ein paar Wochen zuvor Saw the Video Game veröffentlicht und entwickelt. Veröffentlicht, als Konami entwickelt hat, haben sie Zombie Studios, was ebenfalls eines der schlechtesten Spiele seines Genres ist. Und ich habe es ebenfalls durchgespielt. Das gleiche gilt übrigens auch für Velvet Assassin, entwickelt von den Hamburger Replay Studios, die ein Jahr zuvor das Uwe Boll-Videospiel zu Tunnel Rats entwickelt haben 2008, was ebenfalls absolut indiskutabel scheiße ist, was, glaube ich, gar nicht mehr kaufbar ist, wenn ich mich recht ersinne, was auch, glaube ich, nie auf Steam erschien. Da gab es auch irgendwelche Geschichten und das hat auch Uwe Boll in seiner Biografie so nebenbei erwähnt, wie scheiße das alles war mit den doofen Videospielentwicklern. Aber die haben dann ein Jahr später Velvet Assassin herausgebracht, was ein unglaublich schlechtes Stealth-Spiel ist, was ich fast durchgespielt habe. Ich bin da, habe das bis zum letzten Encounter gespielt, wenn ich mich recht ersinne. Und das war so eine frustrierende Scheiße, dass ich dann wirklich im letzten Encounter des letzten Levels aufgehört habe.
Das war so ein sehr entsättigtes Zweiter Weltkriegsspiel, oder?
Genau, du warst eine Assassinin, eine Attentäterin im Zweiten Weltkrieg, war über Flashbacks, wurde dann viel erzählt und war ganz viel Trial and Error. Und wenn du entdeckt wurdest, warst du halt tot.
Ich fand das da oberflächlich immer sehr cool aus, aber dann habe ich halt auch gehört, unter anderem wieder via GameStar und Co.
Das fand ich so cool. Das habe ich so mit Venetica zusammen irgendwo abgespeichert. Von so deutschen Spielen.
Aber auch nur wegen dem V.
Ja, und weil es deutsch ist. Und dann das ist halt so ein ein Genre, wo viele AAA-Spiele auch erschienen sind. Und dann wollten sie es auch mal versuchen. Hat dann nicht so gut geklappt. Ebenfalls großartiges Third-Person-Spiel, was ich durchgespielt habe: Eat Let The Return of Mad Hazard. Einer der schlechtesten Third-Person-Shooter aller Zeiten. Jetzt sind es aber nur noch Spiele, die ich dann nicht selbst gespielt habe. Ich will sie nur noch kurz aufzählen, weil die alle in diesem fucking Jahr erschienen sind. Laser Seed Larry, Box Office Bust. Oh, legendär Gott. Heute noch, weil er so scheiße bewertet wurde. Stormrise von Creative Assembly, ein Echtzeitstrategiespiel, das so verbuggt und kaputt war und dessen Voice-Stimmsteuerung so gar nicht funktioniert hat, dass das ganze Spiel einfach defekt war. So defekt, dass Fabian Döhler bis heute als Witz und um Leute zu verarschen, hunderte Packungen von Stormrise an Journalisten verschickt, wenn sie irgendwas anfordern. Terminator Salvation, irgendwie so 2,5 Stunden langer Third-Person-Shooter, absolut furchtbar war. Damnation, Unreal Engine 3-Shooter, das wir auch bei Time to 3 gespielt haben. Ravenscrot, so ein Ego-Shooter, der einer der furchtbarsten war.
Gespielt.
Und dann gibt's auch noch das wunderbare Tony Hawk Ride, was tatsächlich ebenfalls bei Gamefights von Fabian Döhler als das schlechteste Videospiel aller Zeiten aufgeführt wurde. Das sind alle Spiele, die 2009 erschienen. Und ich, mir ist halt aufgefallen, wie viele ich davon tatsächlich nicht nur gespielt, sondern auch durchgespielt habe. Ja. Und dann so, mein Gott, das hat sich schon bemerkbar gemacht, dass ich nicht ganz glücklich war mit meinem Leben zu diesem Zeitpunkt.
Ich finde, man kann die Liste um ein paar kuriose Titel sogar noch erweitern. Es ist zum Beispiel The Conduit erschienen für die Wii, was damals so galt mit, oh, guck mal, die Wii kann ja doch AAA-Grafik.
Aber kann sie wirklich?
Also erstmal.
Also ja, das war die Prämisse auf jeden Fall.
Genau, das war die Prämisse und es hat sich halt darin geäußert, dass du diverse Shader und so darstellen konntest, aber das hatte halt keinen Artstyle, das Spiel. Und war spielerisch einfach total bla.
Alles, was ich über The Conduit weiß, ist, dass im zweiten Teil es damit endet, dass Abraham Lincoln und so durch ein Portal kommen. Oder so.
Ich finde, die Spiele halt spielerisch wirklich durchschnittlich bis schlecht, aber maximal durchschnittlich. Es sind halt total austauschbare First-Person-Shooter, so von denen es auf der PlayStation 2 zum Beispiel auch so mega viele gab. Ja. Fuel ist 2009 erschienen, auch keiner mehr im Kopf. Fuel? Es war so ein Ding mit so einer riesigen Welt, was dann kritisiert wurde, weil man im Wesentlichen nichts machen konnte.
Eines dieser vier, ich muss kurz nachzählen, F-U-E-L, eines dieser vier Buchstaben-Rennspiele. Das kenne ich auch von Tests vor allen Dingen, aber ich habe es selbst nie gespielt. Aber
auch nicht.
Ich kenne das aus einem Video konkret, nämlich erneut Achievement Hunts, habe ich damals sehr viel geguckt. Und die haben ein Rennen gemacht, einmal über die komplette Map, da es irgendwie 2 oder 3 Stunden ging oder so, wo sie sich halt zusammen da saßen und dieses Rennen durchgezogen haben. Was halt wirklich im Spiel, ich glaube, es war ins Spiel integriert, dass du quasi sagen konntest, ich will dieses Rennen machen. Da gab es ja noch ein Achievement für, wenn du es gemacht hast, wenn ich mich recht ersinne. Und das war recht unterhaltsam, einfach wie diese Leute da 3 Stunden lang ein Rennen fahren über die komplette Map. Das ist so dumm, ne? Das komplette Spiel. Wir haben eine große Map. Ja, und was macht man so da drin?
Genau, es ist wirklich genau diese Art von Herangehensweise. Battleforge ist 2009 erschienen, was hier Kartenspiele gemixt hat mit Strategie, haben wir ja den Entwickler sogar mal im Podcast gehabt.
Ja.
Demigod war vor der Zeit, vor dem großen Boom, eines der ersten Spiele, wenn nicht sogar das erste Spiel, das gesagt hat, wir machen mal das, was Defense of the Ancient ist.
Ein paar Jahre zu früh.
Genau, im Wesentlichen ein paar Jahre zu früh. War aber auch, wurde vor allem deshalb kritisiert, weil der Umfang sehr gering war. Es hatte irgendwie 6 Helden.
Und es hat auch nicht funktioniert, ne? Es sind erneut nur GameStar-Berichte, aber am Anfang des Spiels waren die Online-Server kaputt.
Ach so,
oder so.
Das kann sein, das weiß ich gar nicht mehr. Also aber ich weiß, dass ich Demigod hatte und ich habe sogar gespielt. Aber fast nur gegen KI, deswegen keine Ahnung, wie es online lief.
War das Gas-Powered Games? Nee. Oder doch?
Doch, ich glaube schon.
Ja?
Genau, es ist genau dieses Chris Roberts.
Ich glaube, er ist Chris Roberts, ich glaube schon.
Halt der jetzt Robert Space Industry, muss Chris
Roberts. Nein, warte, nein, das sind andere Leute.
Nee, stimmt, das sind, Chris Roberts ist ja der Wing Commander.
Genau, genau. Der ist aber so ähnlich.
Ja, ja, Chris Taylor.
Ah, Chris Taylor. Der
von Dungeon Siege.
Genau.
Genau, der ist das. Der ist
von, meinst du von Space Siege?
Space Siege, genau. Das ist auch so ein Spiel, ne?
Das kleine Dungeon Siege stattdessen zu erwähnen.
Und eins muss ich einfach noch erwähnen, denn es ist eigentlich das geheime beste Spiel des Jahres 2009, aber darf nicht das beste Spiel des Jahres 2009 sein, das Ninja Blade.
Ja, das hab ich tatsächlich auch in Klammern noch hier stehen. Das habe ich als Honorable Mention gemeinsam. Dann möchte ich es auch kurz erwähnen. Obwohl, nee, mach du erstmal dein
Das
dein,
war's schon.
Achso, ich dachte, du hast ein Gedicht für Ninja Blade geschrieben.
Achso, nee, das gibt's ja schon in Form meines
Software to Souls. Ich habe aber noch als Honorable Mention sich dann auch direkt noch mit Bionic Commando hier stehen. Bionic Commando, das Capcom 3D
Third-Person-Remake,
ja, entwickelt von Grin, die es dann nicht mehr lange gab danach, die ja auch aus irgendeinem Grund Terminator Salvation entwickelt haben im gleichen Jahr. Bionic Commando hat sich ja wirklich, ich glaube, weiß ich nicht, 20.000 Mal verkauft oder so. Das war wirklich ein unfassbarer Flop. Ich habe es gekauft, neu zum Release, und hatte damit voll viel Spaß. Mhm. Das ist ein tolles Spiel, was diese Spider-Man-Mechanik von, hey, du feuer dein Seil, genau, ab, damit du durch die Gegend schwingst, aber dann währenddessen noch geballert, und es hat die dümmste Videospielgeschichte, die ich je gespielt habe, und ist bis heute unterhaltsam. Dein Arm ist deine Ehefrau.
Ja.
Mehr muss ich nicht sagen, ist das Allerbeste. Jetzt habe ich euch den Twist leider verraten, aber ist egal. Großartiges Videospiel, das großartige Probleme hatte, die für mich aber nichts daran.
Ja,
Problem. Das großartigste Problem an diesem gesamten Spiel war zum Beispiel, dass du diese offenen Level hattest, aber sobald du einen Meter von deinem Pfad weggegangen bist, war so Radioaktivität und du bist gestorben.
Ja.
Und ganz oft war es halt so, dass du einfach nur um eine Ecke schwingst und dann wolltest du einfach die Ecke abkürzen, aber währenddessen war dann kurz radioaktiv, warst du tot. Und dann hat es so ein ganz komisches Checkpoint-System gehabt, wo du, was nicht gut war, das muss ich unbedingt nochmal spielen. Ich habe es dann leider irgendwann verkauft. Ich habe die 360-Version nicht mehr. Ja, müssen wir nochmal holen. Ja, so. Weil da habe ich viele nostalgische Erinnerungen dran, und ich glaube, es ist sehr gut möglich, dass ich heute spiele und sage, mein Gott, was ein Müll. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe dafür viele schöne Gedanken dran. Und die andere Menschen, die du garantiert bei dir auch nicht hast, ist Xeno Clash. Was wir auch mal bei Tempted 3 eine ganze Weile sogar gespielt haben. Das ist ja
eine positive.
Auf jeden Fall, also Bionic Commando ja auch. Wie gesagt, das mochte ich damals ja auch total. Aber Xeno Clash, das ist einfach eine der einzigartigsten Welten, die ich jedem Videospiel erkunden durfte, mit einer großartigen Erzählung von Figuren, die so weit weg von allem sind, was es in der echten Welt gibt. Menschen, die als einziges Lebensziel hatten, geradeaus zu laufen, und keine Menschen, sondern andere Fantasy-Wesen, die nur geradeaus ausliefen, und weil einer von denen dann ein Baum im Weg war, ist er halt dann verhungert, weil er an dem Baum nicht vorbeilaufen wollte, weil er als sein Lebensziel gesagt hat, er will geradeaus laufen. Das ist so geil, das ist so ein geiles Konzept und so eine geile Idee. Mhm. Und dann gab es einen ganzen Stamm voller solcher Figuren. Father, Mother, toller Charakter.
Haben wir, glaube ich, auch mal angespielt bei
Time. Haben wir eine ganze Weile gespielt sogar. Also wir haben das sind mehrere Parts, die wir bei Time to 3 davon haben. Ja.
Ich hatte jetzt auch noch eins gesehen auf meiner Liste, dass mir dafür, für das, was es ist, dann doch irgendwie mehr Spaß gemacht hat, als es sollte. Das ist nämlich das Videospiel zum Film Wanted. Weapons of Fate.
Weißt du, von wem das kam?
Nee.
Von Grin.
Ach, echt?
Die haben
drei Spiele?
Die haben Wanted, Terminator und Bionic Commando gemacht im gleichen Jahr. Und dann haben sie gesagt, wir haben kein Geld mehr. Warum das denn? Und dann gab es sie nicht mehr.
Ah. Ja. Ich habe den Film Wanted nie gesehen. Aber der Clou, das Einzige, was ich davon halt weiß, ist das, was man im Videospiel machen kann. nämlich, dass die Fähigkeit hatten, Kugeln aus Pistolen um Kurven zu schießen. Mhm. Und damit halt zum Beispiel Leute zu treffen, die in Deckung zu sind, indem die Kugel da einfach so rumgeht. Und das war Magie, und fragt mich nie, wie es funktioniert.
Das kann ich erklären. Die haben halt ihre Arme geschwungen. Das war Physik, Tom. Die haben einfach so doll ihre Arme geschwungen, dass die Kugel da keine andere Möglichkeit hatte, als durch den Schwung mitzufliegen.
Ja.
Das wurde alles wissenschaftlich korrekt erklärt.
Das ist für einen Film ganz schön dumm, für ein Videospiel, aber super. Und die Mechanik war auch gut umgesetzt, dass du halt, während du geschossen hast, die Kurve bestimmt konntest, wie deine Schüsse gehen. Und ich weiß, dass mir das richtig Spaß gemacht hat. Das Spiel geht halt nur 3 Stunden und du machst immer das Gleiche. Mhm. Aber dieser Gameplay-Kern, den könnte eigentlich noch mal jemand nutzen, ist so ein bisschen, hat mich Mass Effect immer daran erinnert, wenn du die Singularities geschossen hast, weil du die nach oben schießen konntest. Und
sie
sind dann aber zum Gegner hinters Cover gegangen.
Ja.
So ungefähr fühlt sich Wanted an.
Ich habe das nie gekauft. Ich habe trotzdem das Gefühl, das durchgespielt zu haben, weil ich die Demo 20 Mal gespielt habe.
Oh ja.
Und
hast du dann wahrscheinlich wirklich genau die gleiche Spielerfahrung?
Genau, da sagst du ja, man macht ja immer das Gleiche.
Ja.
Dann habe ich ja gesehen, wie kurz das Spiel war, und habe es dann nie gekauft danach. Aber mit der Demo hatte ich auch viel Freude. ja.
Hat halt spielerisch funktioniert, ne? Und das genau. ist eigentlich schon mehr, als man erwarten konnte von Filmumsetzung.
Ja, ein gutes Spiel war es, glaube ich, trotzdem nicht.
Nee. Was ist denn dein Platz 5,
Robin? Mein Platz 5 ist etwas, was, glaube ich, bei dir bestimmt auch noch kommen wird, ist nämlich Batman Arkham Asylum.
Oh nee, es kommt nicht.
Ist nicht drauf, das ist
das krass. Da hatte ich nämlich überlegt, ob weil meine letzten zwei Plätze mit Flower und Colin McRae Dirt und ich hatte dann noch Batman und noch ein Spiel, wo ich so gedacht habe, das müsste eigentlich auch rein. Und Batman Arkham Asylum hat es dann halt knapp nicht geschafft.
Ich muss das nochmal spielen. Denn ich glaube, also ich habe das damals gespielt und total gemocht. Ich habe vorher gar nicht so viele Spiele, die so nach Metroidvania-System funktionierten. Das heißt, du hast ein größeres Gebiet, das du erkundest, bekommst Fähigkeiten und kannst dann frühere Sachen freischalten. Da hatte ich nie so wirklich viel Erfahrung mitgemacht. Und das war dann eines der ersten Spiele dieser Art, die ich dann so viel gespielt habe. Und hat mir viel, viel Freude bereitet, vor allen Dingen wegen dem Kampfsystem. Das Kampfsystem war halt total meins. Als Fan von Rhythmusspielen und als Fan von Third-Person, Hack-and-Slay-Action-Games hat das so beides zusammengebracht. War damals wirklich, also es war, man muss sagen, es war revolutionär, weil es ja wirklich das Genre auch sehr beeinflusst hat, weil viele dieser Spiele ganz essentiell so funktionierten. Also eines der größten Spiele des Genres, Assassin's Creed, hat lange Zeit sich mehr als ein bisschen, also sie haben ja, im gleichen Jahr erschien ja auch ein anderes Assassin's Creed, aber im Laufe der Jahre wurde Assassin's Creed auch immer mehr zum Batman-Ding. Also Assassin's Creed Syndicate war irgendwann straight up, war irgendwann square Batman tatsächlich. Habe ich irgendwie
gar nicht so im Gedächtnis.
Ja, bei Syndicate war es halt auch so, du hattest halt dein Konter-Button, dein Schlag-Button und musst es dann, wenn sie angreifen,
kontern. Ja, aber das ist in Assassin's Creed 2 ja auch schon drin.
So genau, aber Syndicate ist noch mehr, Syndicate 2 ist halt mehr was Eigenes, wo es noch nicht so rhythmusbasiert so wirkt, sondern eher wie ein dynamischeres, ich hau halt auf Gegner und block dann auch zu. Und was halt Assassin's Creed für sich hatte durch Brotherhood, war dann die Konterfunktion. Dass es dann durch nach Brotherhood davon so beeinflusst wurde. Ah ja, aber Batman Arkham Asylum, ich bin mir heute immer noch nicht sicher, ob mir City besser gefällt oder Asylum besser gefällt. Damals gefiel mir auf jeden Fall City besser. Rückblickend bin ich mir da nicht mehr so ganz sicher, weil die Geschichte von City ist sehr viel unfokussierter, größer, viel mehr Charaktere, die und das kann man eigentlich fürs gesamte Spiel sagen. Es ist halt ein viel unfokussierteres Spiel, das mir aber damals allein durch seine es war so pompös und groß und beeindruckend, dass es mich komplett beeindruckt hat. Und ich habe auch alles in diesem Spiel gemacht. Ich habe alle Sidequests gemacht, zu 100% durchgespielt. Und es gab sehr viel dazu tun mit dem Joker. Aber ich glaube, Asylum ist das bessere Spiel rückblickend. Das komplettere Spiel.
Ja, bei mir ist Arkham Asylum definitiv das liebere Spiel. Aber das ging mir schon so, nachdem ich Arkham City durchgespielt habe. Wo ich schon immer jemand war, bei dem Arkham Asylum nicht dieses wow, krass, ist das eines der besten Spiele. Also das war es bei mir einfach nicht, als ich es zum ersten Mal durchgespielt habe. Hab's dann später, ein paar Jahre später, nochmal durchgespielt mit Dani zusammen. Und dann nochmal gemerkt, also ein paar Sachen konnte ich dann mehr schätzen, vor allem so im Level-Design und sowas. Und auch im Flow, weil das einen echt schönen Spielfluss hat, wie du auch von Stealth-Sequenzen übergehen kannst in Kampfsequenzen und sowas. Und alles fühlt sich irgendwie gut an, auch wenn es nicht immer sonderlich logisch ist. Weil Batman ist manchmal einfach unsichtbar, obwohl er nicht unsichtbar sein sollte. Aber ist egal, funktioniert und passt voll in diese Machtfantasie mit rein. Und das, was du gerade gesagt hast, ist genau der Punkt, weshalb ich Arkham City nicht so gut finde. Das war einfach zu viel. Die hatten irgendwie, wollten sie jeden Fiesling, den man kennt aus Batman, mit ins Spiel integrieren. Und ich finde, die Stadt hat nicht wirklich dem Spiel was hinzugefügt, hat eher dafür gesorgt, dass es kein sonderlich kohärentes Leveldesign mehr gibt. Und weiß nicht, mir ist Arkham Asylum wirklich deutlich lieber als City. Aber ich finde, City ist trotzdem ein gutes Spiel. Also nicht, dass das jetzt falsch soll nicht der Umkehrschluss sein, dass ich das Spiel nicht mag.
Ich erinnere mich an mehr Momente in Asylum als an City. Also der Moment, wo man gegen Croc kämpft und wegrennt, während hinter einem diese Holzwege so wegsplittern.
Ja.
Der Moment natürlich mit dem Joker, einer der besten Spielsequenzen, die es, glaube ich, in dieser ganzen Konsolengeneration gab. Scarecrow meine ich ja, Entschuldigung, ich meine gar nicht Joker, ich meine Scarecrow.
Das ja, völlig Joker recht. Spielt da aber auch nochmal eine Rolle in der Szene.
Ja, genau, aber ich meine jetzt tatsächlich die Scarecrow-Szene, wo das alles so ein bisschen Meta wird. Wollte ich auch immer mal wieder nochmal spielen, auch da kam ja so eine Remastered-Version raus.
Stimmt, ja, habe ich schon wieder vergessen.
Genau, habe ich dann nie gespielt, leider.
Da war City auch mit bei, ne?
Ich meine, es war City und Asylum, genau. Habe ich dann aber selbst, wie gesagt, nie gespielt, aber das ist bei mir auf Platz 5 für dieses Jahr.
Kann ich auch sehr verstehen, weil es halt einen echt guten Flow hat. Ja. Und ich glaube, wenn du das heute nochmal spielen würdest, hättest du auch nochmal sehr viel Spaß.
Ich glaube auch, ja.
Ich glaube, das ist.
Ich habe es auch wirklich seitdem nicht mehr gespielt.
Nicht groß gealtert, kann ich mir zumindest sehr schwer vorstellen. Gut, kommen wir zu meiner 4, die bei dir sicherlich auch noch mit drin sein wird. Das ist Uncharted 2, mhm. Among Thieves. Das
ist bei mir die 3.
Die 3, ja. Okay, das schreibe ich mir mal kurz auf. Uncharted 2 ist ein Spiel, das, glaube ich, heute in Retrospekt von zumindest bestimmten Spielern eher so belächelt wird und heute garantiert auch nicht mehr so viel Spaß macht, wie es damals gemacht hat. Das hat auch seine Gründe. Und eine Sache, die ich schon immer finde bei Uncharted, ist halt, dass sich das Schießen nie sonderlich gut angefühlt hat. Tut's auch in Uncharted 2 nicht. Und das heute nochmal spielt, ist halt einfach nicht so. Aber das Pacing der Konflikte ist zum Beispiel deutlich besser, als es in Teil 3 war, wo du wesentlich mehr konstanten Spawn an einem Punkt hattest und Stellungskämpfe. Und was halt Uncharted 2 zementiert hat für diese Reihe und auch für die Spielindustrie, ist, dass eine Cutscene nicht heißen muss, dass man aufhört zu spielen, so nach dem Motto. Dass halt die krassesten Sachen passieren können und du bist immer noch in Kontrolle. Da kann ein Helikopter kommen, vor dem du aktiv so, als wär's genau, ja, oder die Illusion ist da. Ja. Ein Helikopter kommen, der Raketen auf dich schießt und du fliehst aktiv vor ihm. Da gibt es einen Zug, der durch ein Gebiet fährt und während der fährt und du die krassesten Ausblicke links und rechts hast, kämpfst du gegen Bad Guys, die überall aus den Waggons poppen und kämpfst dich den Zug nach vorne. Und irgendwie funktioniert diese und Szene. Und
gegen einen Helikopter, der mit Raketen auf
dich schießt. Und gegen einen, ja, stimmt. und natürlich das Krasseste, wirklich der Aha-Moment in diesem Spiel, ist, wenn du halt in einem Gebäude drin bist und das wird halt zerballert und dir brechen die Etagen unter den Füßen weg. Und du kannst währenddessen noch hin und her gehen und musst einen bestimmten Sprung dann schaffen. Das ist so krass gewesen, so eine technische Meisterleistung und hat halt AAA, finde ich, in der Hinsicht, zumindest was dieses Blockbuster-Erlebnis angeht, noch mal neu definiert. Zusätzlich dazu, dass ich zumindest damals noch Nathan ganz sympathisch fand, Sully vor allem sehr sympathisch fand, hat sich dann mit der Zeit ein bisschen geändert. Aber da wirkten das noch wie sehr menschlich geschriebene Dialoge.
Auch die, der Plot mit Elena, die du ja wieder getroffen hast in diesem Spiel, hat super funktioniert mit Nathan. Also ich habe das Spiel ja letztes Jahr erst nochmal durchgespielt. Ich habe das Spiel davor irgendwie sehr viel gespielt. Und ich finde tatsächlich, es ist der beste Teil der Reihe und ich finde auch, er ist heute noch sehr, sehr gut spielbar. Also ich habe da wenig zu meckern beim Ballern. Das fühlt sich, finde ich, gut an, auch wenn es natürlich nicht der Hauptverkaufsgrund ist. Vor allen Dingen hat es aber das mit Abstand beste Pacing der Reihe, wie ich finde.
Echt?
Ja, finde ich auf jeden Fall.
Bei mir ist ja das Ding, und dafür müsste ich es wahrscheinlich einfach nochmal spielen, den zweiten Teil vor allem. Aber für mich hat momentan Lost Legacy so diesen obersten Platz, wo ich so denke, da hat mir das Pacing durchweg gut gefallen, die Abwechslung durchweg gut gefallen, die AAA krass inszenierten Passagen durchweg durchgefallen, die Charaktere durchweg gut gefallen und auch die ruhigen Passagen durchweg gut gefallen.
Ich glaube, da ist bei mir halt immer noch drin, dass Lost Legacy mich dann halt. Also, Uncharted hatte all das gemacht, was Lost Legacy gemacht hat, nur halt mich vom Hocker gehauen damit. Bei Lost Legacy war es halt so, oh ja, cool, das ist ja cool. Okay.
Es macht nichts Neues.
Ich glaube, das Sinne.
Es macht einen Remix dessen. Aber ich glaube, wenn jemand heute neu zur Serie hinzukommt, kann sein, dass dieser Remix das die beste Repräsentation von Uncharted
ist. Das kann wohl sehr gut möglich sein, genau. Ich würde halt aber auch sagen, dass die Geschichte von Uncharted 2 besser funktioniert als die von Lost Legacy, weil bei Lost Legacy hast du halt die beiden Charaktere, die gut funktionieren. Aber ich kann jetzt fast nichts mehr sagen, was da wirklich passiert ist sonst. Das kann ich bei Uncharted 2 tatsächlich schon auch machen. Also bei Uncharted 2 haben sich so einzelne Dialogszenen mehr bei mir eingebrannt und da gefiel mir tatsächlich auch noch Nathan wirklich sehr, 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 sehr gut. Ich mochte auch Chloe in dem Teil sehr gerne. Also Uncharted 2 bin ich wirklich komplett noch dahinter, das war ein hervorragendes Spiel und für mich war es das Magnum Opus dieser Reihe, kann man tatsächlich sagen.
Der Höhepunkt quasi. Yep. Okay, das war ja dann deine 3
jetzt. Das ist meine 3, kommt noch meine 4 vorher, weil bei dir war es jetzt ja 4, ne?
Genau, jetzt kommt erstmal deine 4.
Genau, mein Platz 4, da weiß ich nie, ob es bei dir da ist, ist Mirror's Edge.
Oh, nee, aber auch weil wir das schon im letzten Podcast hatten.
Damn it.
War das ein 2008er Spiel? 2008 erschien der PC
Dann machen wir Folgendes, wir schieben bei mir alles einen Platz nach oben.
Oh Gott.
Alles ist einen Platz höher, als ich gesagt habe. Und auf Platz 10 ist Bionic Commando.
Echt? Schaffst du ein Bionic Commando?
Bionic Commando und Xenoclash ist auf Platz 10. Ist mir eigentlich egal. Okay. Habe ich jetzt nicht so genug drüber nachgedacht, was ich jeder ausprobieren möchte. Das tut mir leid, Entschuldigung. Inkompetenz.
Ich glaube, in den Timestamps mache ich das, lasse ich die Platzierung trotzdem, wie sie bisher war, weil mich das sonst sehr verwirrt.
Natürlich.
Und ich glaube euch auch.
Natürlich.
Wir haben einfach einen leeren Platz jetzt hier drin. To be determined.
Entschuldigung, Mirror's Edge ist gut. War das die PC-Version, die in dem Jahr
erschien? Genau, 2008 erschien Mirror's Edge für Konsolen und 2009 relativ am Anfang des Jahres, glaube ich. Für
jetzt, wo du sagst, fällt mir auch ein, wie ich über die Time Trials so geredet habe.
Genau.
Naja.
Es ist halt doch schon wieder ein paar Wochen her, der letzte Podcast.
Ja. Ach komm, hauen wir Shellshock 2 auf Platz 10 stattdessen.
Na gut, okay, alles klar. gut, wir kommen zu meiner 3, die bei dir garantiert noch mit drauf ist, denn wir haben es gerade schon mal kurz erwähnt. Assassin's Creed 2.
Das ist meine Platz 2.
2, ja. Okay. Wie wir immer so einen ganz leichten Unterschied haben bei diesen Titeln. Assassin's Creed 2 ist wahrscheinlich eines der besten Sequels, die je gemacht wurden, weil es so viel besser gemacht hat als der erste Teil.
Auf jeden Fall.
Und trotzdem all das behielt, was den ersten Teil faszinierend macht. Nämlich ein interessantes historisches Setting, ein faszinierendes Klettersystem und damit eine gewisse spielerische Freiheit. Und diese ganze sehr interessante Story aus den Historienpart. Und dann ist es aber auch noch in der Gegenwart verankert, beziehungsweise in so einem Zukunftsszenario. Und zu dem Zeitpunkt zumindest fand ich das noch sehr spannend. Mhm. Bei mir ist ja wirklich das Ende von Assassin's Creed 2 der Punkt, wo ich gesagt habe, I'm out.
Das war der Punkt, wo ich gesagt habe, oh, I'm so in. Wirklich,
das, ja, das
da haben wir so die lustig. Exakt entgegengesetzte Antwort. Ich fand das so geil.
Bei mir war das wirklich so dieses, okay, tschüss.
Ist doch, warte mal, nee, Brotherhood ist da, wo du den Papst in die Fresse haust, ne?
Ja.
Ja, 2 ist das, wo man einfach mit Minerva redet,
oder? Obwohl, nee, 2 ist das mit dem Papst.
Ist 2, wo man den Papst in die Fresse haut? Wie kann man das denn nicht am besten? Das ist,
nein, ich meine, aber ich meine ja das, was danach passiert ist.
Naja, du gehst halt einfach in was. Du sagst, bist halt ein Assassin, sagst halt, oh Mann, der Papst ist doof. Also fährst du einfach schnell zum Vakitan.
Vakitan.
Fährst du eben schnell in den Vakitan, ist ja ein Fantasy-Setting. Die durften den echten Namen nicht benutzen, deswegen haben sie es Vakitan genannt. Deswegen fährst du schnell zum Vakitan und dann gehst du in so eine runde Arena-Plattform, fährst du nach unten mit dem Papst, haust ihm dann auf die Fresse und dann öffnet sich so ein Vault, wo du dann unter den Vakitan, das ist ein super Wort, hineinläufst und das ist dann alles plötzlich Future und das war damals noch voll so, boah, was? Weil du hattest ja nur am Ende von Assassin's Creed 1 einmal kurz so einen Future Globe, das war's ja. Aber dann gehst du da unten rein und dann ist alles Future Metall und so und dann kommt so ein Hologramm von einer griechischen Göttin und sagt so, hey, was geht ab? Ich rede gar nicht mit dir, Ezio, sondern mit dir, Desmond. Und dann hat sie in die Kamera geguckt und Tom, der Moment, wo sie in die Kamera geguckt hat, das war, ich habe gesagt, oh mein Gott, das ist ja, Videospiele sind das beste Medium in der Geschichte der Menschheit. Und das, dann habe ich gesagt, das ist das Beste, was ich hier gespielt habe.
Das finde ich total interessant. Ich glaube, mein Problem an dieser ganzen Nummer ist, dass das nicht hergeleitet wurde, dass es von 0 auf 100 passiert ist. Und ich glaube, mir haben so 3 Schritte dazwischen gefehlt, die es gebraucht hätte, um mir das zu verkaufen. Bei mir hat es dann eher so diese Auswirkung gehabt wie, ist nicht euer Ernst? okay, alles klar, ihr zieht euch hier dieses Story-Ding aus dem Hut.
Naja, es gab ja schon Apple of Eden-Kram und so. Es gab ja schon diese Future-Tools, die irgendwie, du konntest Leute damit kontrollieren und es war offensichtlich Sci-Fi. Deswegen so ganz
aus dem
Nichts kam es ja nicht.
Das stimmt natürlich. Also, und du hast ja auch die Sache in Assassin's Creed 1 angesprochen. Aber es ist trotzdem ein sehr krasser Unterschied zwischen all diesen subtileren Sachen, die vorher passiert sind.
Also, ich glaube, es wurde auch schon in den Mails und so im ersten Teil.
Das weiß ich einfach nicht mehr.
Das weiß ich auch nicht mehr genau. Aber so oder so hast du absolut recht. Es ist gibt da einen kleineren Sprung zwischen, vielleicht ist da was Größeres. Hallo, ich bin Gott.
Vielleicht hätte ich es mögen gelernt, wenn die kommenden Spiele was draus gemacht hätten, aber ich bin ja der Meinung, das hat genau nirgendwo hingeführt und hätte man sich komplett sparen können.
Also die kommenden Spiele haben, finde ich, was draus gemacht. Also Brotherhood und dann vor allen Dingen auch 3 haben dieses ja noch, haben das ja aufgegriffen und weitergeführt und 3 ja auch wirklich zu einem Crescendo. Also das Ende von 3 ist ja wirklich so der Moment, wo diese KI, die eigentlich auch ein früherer First Civilization Mensch war, aus da rausbricht und sagt, jetzt bin ich in der Welt und fickt euch alle. Und dann haben die halt danach gesagt, so, nein, sie ist im Internet gefangen. Und dann war sie im Internet gefangen und dann gab es den Sage. Und der Sage war ja ein Wiedergeborener, der frühere Ehemann von ihr, der immer wiedergeboren wird. Und dann wollte der Ehemann sie wiederbeleben, hat aber nicht funktioniert, deswegen war sie dann immer noch im Internet. Und dann kam Unity und damit einfach gesagt, lass mal gar nichts erzählen. Okay, dann war sie immer noch im Internet. Und in Syndicate haben sie dann gesagt, okay, lass mal kurz ein paar CGI-Sequenzen machen. Sie ist immer noch im Internet, kann aber dich hacken und sich so ein bisschen in den Ersten Weltkrieg bringen. Aber dann zeigen wir am Ende noch kurz eine CGI-Sequenz, wo die vielleicht einen neuen First Civilization-Gott bauen, der dann übernommen werden soll von der Internetfrau. Und hatten sie die Möglichkeit, das mit Origin endlich aufzugreifen und zu beenden, aber haben es einfach komplett ignoriert. Also bis zu 3.
Also willst du quasi sagen, es hat doch zu nichts geführt?
Nein, ich möchte sagen, sie war auf einem sehr guten Weg bis 3. Und dann haben sie einfach gesagt, oh nein.
Ja. Ja. Also, aber genau das meine ich ja. Also du kannst die Story bis zu einem bestimmten Punkt verfolgen und dabei sein, aber es gibt nie den Payoff.
Den gibt's wirklich nie. Ja. Also das ist so unfassbar frustrierend, was sie mit, weil die ist immer noch im Internet. Sie wurde auch, wurde halt auch nie gesagt, okay, dann ist sie jetzt tot. Weißt du, das regt mich so auf. Weil komplett während Origins ist dieser Big Bad, der die ganze Welt zerstören will, einfach im Internet und will halt die Welt, und ist ein Gott, und die hat die Menschheit gegründet, übrigens, nebenbei. Und das ist einfach ignoriert. Und das macht mich fertig, Tom.
Ja, also bei mir war es dann so ab dem Zeitpunkt wirklich zementiert, dass ich halt eher bei den Storys an und für sich dabei bin, die im historischen Setting passieren. Und da hatte mich Assassin's Creed 2 sehr, weil ich Ezio sehr sympathisch fand, der so ein bisschen in die Kategorie trotteliger Schwerenöter fiel, weil so ein bisschen trottelig war er schon am Anfang. Und dann aber so gelernt hat, also erstmal gibt es natürlich diesen Prolog, wo er glücklich mit seiner Familie unterwegs ist und im Himmel so ein Schriftzug zu sehen ist, in dem steht Tragödie in, und dann kommt so eine Zeit dazu.
Und Assassin's Creed 2 darunter.
Und Assassin's Creed 2 darunter mit dem.
Das wäre aber lustig, weil es gibt ja diese Late-Title-Card, wo du mit deinem Bruder dann das Rennen bringst. Und dann geht die Kamera um. Mit dem geilen Theme-Song.
Aber der Moment ist wirklich so toll am Anfang.
Ja, und das ist das erste Mal.
Wenn du mit deinem Bruder das Ding hochkletterst.
Das ist das erste Mal, dass wir das heute legendäre Ezio-Theme, Family-Theme hören, das heute für die gesamte Reihe steht und in jedem Title-Theme der nachfolgenden Spiele ganz präsent
das
war.
Das ist auch so schön.
Ich habe Assassin's Creed 2 ja auch vor ein paar Jahren nochmal durchgespielt.
Ich auch. Und Brotherhood danach auch.
Super gefangen. Ja, das habe ich leider nicht mehr gemacht, aber ich habe mir ja aus irgendeinem Grund die HD-Collection der Ezio-Trilogie gekauft vor ein paar Monaten. Vielleicht gucke ich auch noch mal in Brotherhood rein.
Ich wollte gerade sagen Hot Take, aber ich weiß gar nicht, ob so ein Hot Take ist. Brotherhood ist besser als 2.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Da bin ich ganz bei dir. Also Assassin's Creed 2 ist das wichtigere Spiel, das halt viel mehr gemacht hat. Und deswegen kann ich kann jeden verstehen, der sagt, Assassin's Creed 2 gefällt ihm besser, weil es dich auch so überrascht hat. Mhm. Und weil es diese Story so eingeführt hat. Aber Brotherhood ist das, ich würde sagen, das bessere Spiel.
Ja.
Und ich habe es als eine bessere Geschichte im Kopf, wegen dem Bösewicht vor allen Dingen. Aber dafür habe ich es zu lange nicht mehr gespielt. Deswegen
ich finde den Bösewicht von Brotherhood super unterhaltsam, aber eher lustig als ernst zu nehmen.
Ja, das ist halt so ein Comic-Bild, ne? Der ist so voll bösartig. Der
Cesare.
Borgias waren das, oder?
Genau, die Borgias. Das ist wohl so ein richtiger Comic-Bild.
Ja, das
gibt aber ja, das ist super lustig.
Und das ist meine einzige Bildung, die ich über diese Leute erfahren habe. Ja, deswegen dachte ich mir irgendwann
voll
so.
Voll diese Abziehbilder.
Ja, gab es halt diese Serie Borgias. Aber so, was, warum machen die denn so über einen Comicbuch-Wilden Bösewicht? Das ist ja lustig.
Ja, Assassin's Creed 2, abgesehen davon, das Setting hat bei mir super funktioniert.
Ja.
Inzwischen war ich ja auch mal zum Beispiel in Venedig. Mhm. Und das war sehr weird.
Mhm.
An einem Ort zu sein im echten Leben, an dem du vorher schon mal virtuell warst und trotzdem erkennst du Sachen wieder und hast das Gefühl, hier schon mal gewesen zu sein. So ein ganz, ganz komisches Gefühl, was da immer mitschwingt, wenn man mal da war. Und da hat es aber dann eben auch noch mal mir gezeigt, okay, wie liebevoll die einfach gebaut sind, diese Welten. Und das ist ein Ding, was sich durch jedes Assassin's Creed Spiel zieht und weshalb ich fast jedes auf irgendeine Ebene spielenswert halte, selbst Unity oder 3 ist ja auch nicht so beliebt, sind diese Welten, die sie bauen. Weil allein durch diese Welten zu gehen, finde ich immer faszinierend. Da kann das Missionsdesign nebenher noch so scheiß langweilig sein. Zumindest dieser Part ist in jedem also Mainline Assassin's Creed vorhanden.
Das ist tatsächlich bei mir in 3 auch abhanden gegangen, aber das ist eine andere Geschichte, weil ich halt diese
Szenario so nicht so spannend fand.
Mhm. Und die Städte waren halt diese gezimmerten Dinger.
Das mochte ich total, weil es war so anders.
Ja.
Naja. Ja. Aber im zweiten Teil, doch, da warst du auch schon, dass du dein Ding ausgebaut hast, ne? Dieses.
Das war, also,
deswegen, oder war das erst im Brotherhood?
Deswegen halte ich für Brotherhood für das bessere Spiel, weil da konntest du deine Villa, dein, also das ist Dorf quasi. Oder war das Monte zwei?
Regioni.
Nee, warte mal. In zwei.
Irgendwas hat man doch in die Richtung auch gemacht.
Weil in Brotherhood in zwei war It's a Me Mario.
In Brotherhood wird es doch am Anfang angegriffen, oder nicht?
Ja, du hast recht. In zwei hast du das aufgebaut. In Brotherhood hattest du, glaube ich, Rom, was du übernommen hast. Da hast du so. Da hattest du innerhalb, ja, das ist richtig, das ist so. Da das innerhalb Roms hattest du so Läden, die du aufkaufen konntest.
Ja,
und,
genau.
Und das war Brotherhood. Weil ich weiß gar nicht, ob es Revolution noch irgendwie hatte, das weiß ich gar nicht mehr.
Was ist ein Revolution?
Heißt denn? Revelation.
Revelation.
Revelation. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch hatten. Revelation hatte Bomben. Das war das große Ding von und Tower Defense. Das war,
genau, ich wollte gerade sagen, diese Tower
Defense. Das waren die zwei Dinger. Aber du hast völlig recht, dass die Villa, die geil, die man so richtig cool aufgebaut hat, was super toll war, die gab es im zweiten Teil mit It's a Me Mario.
Ja.
Das war einer der billigeren Referenzen, die es jedem Videospiel gab.
Das,
also einfach sagen, It's a Me Mario.
Das fand ich
auch so noch nicht lustig. Mal versucht, so subtil. Ich auch.
War auch ein sympathischer Charakter.
Ja.
Und dann war er tot.
Dann war er sehr tot.
Assassin's Creed 2 ist immer noch ein sehr, sehr gutes Videospiel.
Yes.
Wo du Revelation gerade erwähnt hast, auch da wieder so ein Ding, das ist eine unfassbar hübsche Welt.
Konstantinopel war es, ne?
Ja.
Ja, hervorragend. Und so einzig, und das ist bei mir tatsächlich auch so, wo ich das Gefühl bekommen habe, Alter, sowas habe ich noch nie in einem Videospiel gesehen, diese Stadt, diese Kultur, hier so durchzurennen, das fand, mhm. fand ich hervorragend. Und
da mochte ich auch, wie sie die Story zu Ende gebracht haben, weil sie da ein paar visuell sehr schöne Szenen inszenieren mit dem alten Ezio und dem alten Altair, zu mhm. der er auch nochmal aufgegriffen wurde.
Ja,
und dieses Setup, also generell, das finde ich so interessant, dass Assassin's Creed 2, Brotherhood und Revelation so eine zusammenhängende mhm. und zumindest in ihrem alten Setting abgeschlossene Geschichte ja. sind.
Also das war wirklich so ein Gefühl von, oh wow, ich habe eine Reihe, also so ein Mass Effect 3 Ding war das für mich mit Revelation, mhm. wo man so ein Abschlussgefühl hatte, als man, weil das ist wirklich, drückt halt hart auf die Tränendrüse, dieses Ende, gegen Ende des Spiels, wenn du wirklich dann auch erfährst, so was mit Altair passiert ist und aber wie du es erfährst.
Nicht, war doch nicht, also ich hab's zumindest nicht so als billig in Erinnerung.
Nee, wow, so ist auch gar nicht gemeint, aber es wurde halt sehr emotional, mhm. wenn man vor allem den ersten Teil auch sehr gemocht hat. Und diesen, also den wirklichen Abschluss für Ezio gab es dann ja in einem Kurzfilm tatsächlich, Embers hatte, heißt wenn ich mich recht erinnere, wo man tatsächlich seine letzten Tage sieht. Also da siehst du wirklich, wie er stirbt irgendwann und wo er seine eine neue Assassinenfrau dem als Mentor dient, eine Chinesin, deren Namen ich vergessen habe, die dann in Assassin's Creed Chronicles China, glaube ich, vorkommt mhm. oder so. Bin mir nicht ganz sicher.
Die Chronicles-Spiele waren alle nicht so
krass. Nein, ne? Die waren nicht gut.
Schade.
Teilweise so sogar
coole richtig, Szenarien. Richtig Indien, China.
Richtig verschwendet.
Kommt hoffentlich noch mal wieder.
Ja. Yep. Man muss es wirklich hoffen. Also wie gesagt, bei mir ist Uncharted 3 auf 2, nein, 2 auf 3 gewesen und Assassin's Creed 2 auf 2. Deswegen musst oh, wow. du jetzt deinen zweiten Platz ja, wiedergeben.
Platz 2 ist einer, den ich damals nicht durchgespielt habe. Das ist einer, den ich retrospektiv hinzugefügt habe. Weil ich das Spiel erst sehr viel später zu schätzen gelernt habe.
Ich glaube, ich weiß, was das ist.
Demon's Souls.
Ja.
Genau. Demon's Souls ist immer noch ein sehr, sehr tolles Spiel, auch wenn man heute, so geht's mir zumindest, sehr merkt, wie Dark Souls und vor allem dann auch die späteren Spiele darauf aufgebaut haben und es zu etwas, finde ich, noch Besseren gemacht haben. Ich weiß, es gibt Leute, die finden Demon's Souls nach wie vor das beste Spiel der Reihe. Kann sein, dass es wahrscheinlich euer erstes war. Das hat oft irgendwie was damit mhm. zu tun. Aber selbst wenn nicht, gibt's, glaube ich, auch dafür noch Gründe, weil das Kampfsystem sich noch mal ein bisschen anders anfühlt, weil es ja dieses sehr schnelle System ist. Und die Mechaniken noch mal anders sind, das ganze Nexus-System, was anderes ist, statt diese zusammenhängende Welt. Aber auch wenn ich das alles bei Dark Souls 1 zum Beispiel und teilweise auch in den kommenden Spielen besser fand, hat Demon's Souls noch mal eine sehr eigene Stimmung und eine schöne, in sich geschlossene Geschichte um seine Welt herum, die, und das finde ich in dem Fall irgendwie ganz angenehm, kein Sequel und keinen dritten Teil und sowas mhm. hat, der das irgendwie noch mal groß aufgreift und weitermacht. Give it time. Sondern ist, bitte?
Give it time.
Ja, das kann natürlich sein. Aber einfach, da hast du alle Informationen, die du hast. Mhm. Und da gibt's auch nichts, was so krass relevant ist, was offen gelassen ist oder was sich unabsichtlich offen gelassen anfühlt. Das ist sehr, sehr cool und hat halt diese Basis gelegt mit Boletaria und so, gezeigt, wie gut dieses Game Design schon dort ist mhm. und wie abwechslungsreich auch diese verschiedenen Welten sind, hat mit King Alant wahrscheinlich den Souls-Boss mit der fiesesten aller Fähigkeiten.
Ist das der vorletzte Boss?
Es kommt ein bisschen drauf an, in welcher Reihenfolge du
also das Spiel spielst. Also ist das irgend so ein Boss, wo auch Drachen in der Nähe waren oder so? Oder man, nee, wo man so sich in eine Burg rennt? Also ich
renn, obwohl, doch, du rennst, also genau, weil das ist auch so fies bei dem Boss. Das letzte, der letzte Portstein vor dem Boss ist vor einem Gauntlet, wo du erstmal so einen Turm hochrennen musst, dann über eine Mauer, wo ein Drache auf dich rauffeuert und dann einen Fahrstuhl hoch.
Da habe ich das Spiel, da habe ich das Spiel aufgehört.
Das kann ich gut nachvollziehen.
Ich hing da fest, ich hatte mich verlevelt. Ich war scheiß gelevelt, ich hatte doofe Stats und ich hinge da einfach fest und bin nicht weitergekommen. Und deswegen habe ich das Spiel nie weitergespielt als da. Und deswegen ist es auch nicht in meiner Liste, weil ich mir dachte, nee, du musst das vorher durchspielen. Ich habe tatsächlich bis heute, was ich selbst komisch finde, Demon's Souls auch nie durchgespielt. Ich habe es, wann habe ich denn das? Ich habe mir das halt gekauft, als ich noch zu Hause. Also ich habe mir das relativ sicher gekauft vor Dark Souls. Und habe es auch gespielt vor Dark Souls.
Ich habe es auch vor Dark Souls
Aber gespielt. Halt nicht, also damals überhaupt gar nicht weit. So damals wirklich nur recht kurz.
Ging mir auch so.
Ja, das ist ja lustig. Und dann habe ich halt nach Dark Souls dann nochmal Demon's Souls gespielt. Wie gesagt, dann bis zum vorletzten Boss. Und da dann irgendwie gesagt, irgendwann, ja komm, fuck it. Ja. Aber das steht, also das will ich irgendwann auf jeden Fall nachholen. Aber ich bin mir auch irgendwie nicht so sicher, wo ich mir denke, vielleicht kommt da mal ein Remaster zu. Jetzt machen sie schon Dark Souls.
Ja, das finde ich auch so
Weil Demon's Souls hätte es wirklich verdient.
Demon's Souls hätte es wirklich verdient. Ja. Weil es halt mit der PlayStation 3 sieht halt einfach nicht mehr so wahnsinnig toll aus. Yep.
Läuft auch nicht so toll.
Ja, wobei das geht, ehrlich gesagt. Ja. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass es ein Gebiet gab, was so schlimm ist wie Blighttown.
Also ich habe das schon.
Obwohl doch, es gibt ein so ein Sumpfgebiet und das war sehr ruckelig. Genau. Ja, stimmt.
Das hat sehr ähnliche Probleme tatsächlich.
Aber es gibt halt zum Beispiel den Tower of Latria und den fand ich ja auch heute, wo ich habe sehr viel From Software Souls nachgeholt, dann endlich mal. Und den ist auch heute noch ein atmosphärisch super faszinierendes Gebiet. Was mir aber eben auch aufgefallen ist, wie leicht mir das Spiel fällt insgesamt. Mhm. Wobei ich natürlich auch Magier gespielt habe, was das Spiel an manchen Stellen sehr einfach gemacht hat, weil du konntest diesen einen Zauber, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, Inferno oder sowas, wo diese Säulen aus dem Feuersäulen aus dem Boden kommen. Und es gibt halt Bosse, die hast du damit one-shotten können.
Was?
Ja, das ist wirklich so, weil das halt mehrfach Schaden an einer Stelle macht. Ja. Und wenn dann der Gegner Feuerschaden nicht so geil findet, ist der Gegner weg.
Ich erinnere mich noch daran, dass ich irgendwie das ohne Magie, als ich auch nichts darüber wusste, gespielt habe. Und dann gab es den Spinnenboss, glaube ich. Und da wäre Magie hilfreich gewesen, kann das sein? Weil er irgendwie wegspringt oder so. Ich weiß noch, dass ich beim Spinnenboss auch
festhing. Man ist in so einem Tunnel, muss auf sie zu und dabei Sachen ausweichen.
Da hing ich damals auch schon. Also, ich hatte so meine erste Dark Souls-Erfahrung. Also, die Erfahrung, die du mit Dark Souls hattest, hatte ich damals bei Demon's Souls, wo ich so dachte, Demon's Souls.
Das ist ja das Absurde. Genau, ich hatte sie vor Dark Souls selbst schon mal mit Demon's Souls. Ja. Wo ich auch noch nicht so viel von der Faszination dieses Spiels mitbekommen habe in der Industrie. Und dann mir auch so dachte, das ist ja komisch.
Ja.
Komisches Spiel.
Komisches Spiel.
Inzwischen kann ich es natürlich sehr, sehr gut nachvollziehen, aber es ist halt witzig zu sehen, wie die ganzen Bosse im Wesentlichen keine Phasen haben. Mhm. Haben sie an Dark Souls 1 auch nicht wirklich oder kaum.
Ja.
Und da haben dann die kommenden Spiele, vor allem Dark Souls 3 mit seinen Bossen, mal so richtig gezeigt, was
All abgeht. Of the Phasen.
Oder Bloodborne halt.
Was rückblickend super, super, super interessant ist, ist es, sich Preview-Eindrücke zu Demon's Souls anzuhören.
Oh, das muss ich mal machen.
Das habe ich zufälligerweise gemacht. Da habe ich mir vor einem Jahr irgendwie einen alten Giant Bomb-Podcast angehört und da haben sie sich da Demon's Souls zeigen lassen auf Gamescom. Und das war witzig. Halt so ein komplett so, was ist das für ein Blödsinn? Keine Ahnung, was das war. Das war so, weiß ich nicht. Und das war ja auch so, also da hat ja keiner sich drauf gefreut oder sonst irgendwas. Das wurde ja immer mit so ein bisschen, ich erinnere mich noch an GameTrailers.com-Videos über Demon's Souls, wo ich mir auch so, was ist das denn? Und auch die Kommentare waren, es gab so drei Kommentare darunter.
Aber ich glaube, bei GameTrailers waren sie von Anfang an dann dabei, als das Spiel rauskam.
Ja, das war ja, also das war ja wirklich nur der Trailer
genau, die ohne Vorberichterstattung. Ja. Aber ich glaube, die hatten mit Ryan Stevens jemanden, der schon von Anfang an sehr die Souls-Faszination nachvollziehen konnte. Mhm. Weil in bestimmten Kreisen war es ja wirklich so, das kam in Japan raus und Leute haben mitgekriegt, wie es in Japan rauskam und da schon Fans gab, die es so richtig durchgelobt haben.
Aber das war selbst davor noch. Ne?
Es gab ja auch From Software-Fans, die dann wirklich so dachten, oh, hey.
Also da muss ich sagen, vor Demon's Souls sich als From Software-Fan zu bezeichnen, da hast du wenig Ausreden für.
Naja.
Um übergreifend zu sagen, ich bin From Software.
Ja, allumfassend ist das ein Schwieriges.
Weißt du, bei so einer Firma, die so also die einfach keine Identität hat zu dieser Zeit, sondern einfach alles gemacht hat.
Ich glaube aber, wenn du zum Beispiel die Armored Core-Reihe gemocht hast, dann waren das für dich die Armored Core-Leute und du hast den Rest wahrscheinlich gar nicht mitbekommen.
Das stimmt, kann das ja.
Und Kingsfield vielleicht genauso.
Ja.
Weiß ich aber auch nicht. Aber das sind ja ihre beiden größeren Reihen gewesen. Ja, Demon's Souls auch so interessante Mechaniken drin, wie World Tendency,
Interessant ist ein freundliches Wort dafür.
Ja, sehr. die halt einfach. Ich habe schon wieder vergessen, wie genau es funktioniert hat.
Naja, da bestimmte Wege gegen auf oder zu, je nachdem, ob es in der Dark oder in der hellen Tendenz
genau, war. Genau, was abhängig war davon, wie invaded wurde, ne?
Ob du, wie du gestorben bist, ob du gestorben bist, ob du dich menschlich gemacht hast, das wurde über alle.
Von allen möglichen.
Das wurde von allen Spielern zusammengezählt, es sei denn, du bist offline, dann wurde es nur für dich gezählt, sodass du, wenn du bestimmte Wege oder bestimmte Items finden musstest, musstest du dich mit Absicht immer wieder töten, sodass die World Tendency zu dunkel ging. Ganz, ganz großer Blödsinn. Wirklich eine furchtbare Mechanik, finde ich. Die ja jetzt auch durch die baldige Abschaltung der Online-Server, oder wurde die mittlerweile schon abgeschaltet? Ich meine, es wurde nochmal verschoben, nur noch offline wirklich, also nur noch also im Singleplayer. Wenn es noch
nicht passiert ist, müsste es demnächst passieren.
Genau, also ich finde, das ist sehr, sehr gut, dass sie diese komische Mechanik, die zuerst so war, die interessant wirkt, aber dann im Endeffekt einfach nur das Spiel verkompliziert, ohne dass es dir jetzt mehr Spaß dadurch bereitet.
Das war ja wirklich, also das ist ja Demon's Souls in a nutshell.
Ja.
Verkompliziert.
Das stimmt schon,
ja. Also, weil ja die Multiplayer-Mechanik und so, das war ja da alles schon drin. Aber trotzdem ein sehr, sehr cooles Spiel mit sehr, sehr coolen Levels und Bossen. Und diese Fähigkeit, auf die ich eigentlich hinaus wollte bei King Alan, die ihn eigentlich fies gemacht hat,
entschuldige, ja.
Ist ja, dass er dich nehmen konnte und dir deine Seelen rausgezogen hat. Und dann hattest du alle Seelen verloren, die du hattest. Nicht nur das, wenn er halt, er hat, glaube ich, eine bestimmte Zahl an Seelen gezogen. Mhm. Und wenn du keine mehr hattest, wurdest du ein Level runtergestuft.
Vielleicht war das
dann
der Punkt, warum ich
Seelen
irgendwann gesagt habe, ich höre auf.
Das heißt,
ich
du wurdest aktiv mehr. Schwächer, wenn ja. das, der das öfter hingekriegt hat. Alter.
Vielleicht ist das der Grund. Ich weiß es nicht mehr.
Wenn Friede das noch gekonnt hätte, ne?
Ich müsste, was ich eigentlich mal machen müsste, ist das Spiel einfach mal einwerfen, gucken, ob ich das Safe Game noch habe. Und mal gucken,
du wirst
ob ich
heute da, glaube ich, sehr gut durchrauschen.
Nee, die Sache ist, ich habe das ja nach Dark Souls gespielt. Also das
ja, aber inzwischen wirklich auch mit Dark Souls 3 Erfahrungen. Die Spiele sind halt schwerer geworden, aber wir haben es nicht mitbekommen.
Auf jeden Fall. Ich glaube halt, dass dieser Charakter einfach so scheiße gebaut war.
Ach so, den Charakter wirklich weiterspielen?
Genau, das meinte so, ich ja. Dass, ja, ich, dass ja. ich in diesem Safe-Game weitermache und gucke, Gott. Ob ich dann gegen
diesen interessant.
Boss ankomme. Wäre eigentlich ganz load your last save. Kennst du das? Das sage ich.
Nee.
Ach, ist auch ein. Habe ich ganz vergessen. Ist ein Giant Bomb-Ding.
Of course.
Habe ich vergessen, wo sie sich irgendwie einen alten Spielstand nehmen und sagen, so, jetzt spielen wir das mal hier weiter. Das ist
ein voll schönes Konzept.
Ja.
Ja, das ist mein Platz 2, Demon's Souls.
Ja, mein Platz 2 war, wie gesagt, Assassin's Creed 2.
Okay, dann mache ich einfach direkt weiter mit meinem Platz 1. Und ist auch so ein Ding, dass da kann ich Demon's Souls ehrlich gesagt gar nicht drüber stellen, weil mich das damals emotional so gepackt hat und das so ein Ding war, wo ich so drin steckte, wie in kaum einem anderen Rollenspiel, nämlich Dragon Age Origins.
Ah.
Ich weiß, für dich ist es ja zum Beispiel so ein klassisches Fantasy-Ding, was nicht, ja. nicht so viel auslöst. Aber bei mir hat es von den Charakteren funktioniert, von der Lore funktioniert, weil die sich diese Tropes genommen haben, diese Fantasy-Tropes, und dann diesen Konflikt aufgebaut haben zwischen der Chantry, also dieser Kirche, und den Templern und den Magiern. Und Magie war etwas sehr Verpöntes, wo dann Magier eingeschottet wurden in einen einzelnen Turm, oder wo es zumindest einen den Circle of Magi gab, diesen Zirkel, wo die Magier wirklich trainiert werden mussten. Und wenn du nicht diesem Zirkel und der unter der Kontrolle der Templer war beigetreten bist, dann warst du ein Abtrünniger und wurdest gejagt und so. Also da sind sehr viele auch so politische Intrigen in dieser Welt, die ich super interessant fand. Und ne, ich habe, ich glaube, 2 Bücher gelesen zu Dragon Age, bevor das Spiel überhaupt rauskam. Mhm. Oder vor allem eins, an das ich mich jetzt aktiv erinnere, wo halt ein Charakter ganz groß drin vorkam, nämlich der Duncan.
Der Kevin Smith. Ich muss immer an Duck einfach denken. Der wurde im Deutschen von der Stimme von Duck aus King of Queens gesprochen.
Oh Gott, ich glaube, das habe ich schon mal gehört. Ich finde es immer noch furchtbar. Wo der Duncan, der halt auch am Anfang dein Mentor quasi ist, wo du den Grey Wardens beitrittst, und der dann stirbt nach dem Prolog, was bei mir voll das traumatische Ding war, weil ich kannte den halt schon richtig, richtig gut, weil ich sein vorheriges Leben kannte durch das Buch. Und das hat insgesamt einfach einen mega Eindruck hinterlassen, das Spiel, weil es mir auch spielerisch gefallen hat und vom Questdesign gefallen hat, wo du auch schon richtige Entscheidungen treffen konntest. Und ich habe es ja erst im letzten Jahr noch mal gespielt im mehr oder weniger Schnelldurchlauf und habe da noch mal gemerkt, dass es wirklich, das ist die Art BioWare, die ich super gerne mag. Hm. Wo sie so eine richtig intensiv zu erlebende Welt bauen, die eine in sich geschlossene Geschichte erzählt.
Ja.
Und ich hatte schon mal überlegt, ein Video dazu zu machen, aber ich weiß nicht, ob das jemals was wird, weil ich finde es so frustrierend, bei wie vielen Spielen man merkt, dass sie sofort auf eine Trilogie ausgelegt sind. Mhm. Und das hat zu 90% der Fälle die Folge, dass sie einfach keine komplette Geschichte erzählen und diese Trilogie entweder scheiße wird oder nie fertig. Mhm. So.
Würdest du Mass Effect dazu zählen, 1? Weil, oder sagst du, das ist abgeschlossen genug?
Bei Mass Effect 1 merkst du, finde ich, dass sie den Setup schon drin haben, weil eine große Bedrohung etabliert wird, die halt nicht komplett gelöst wird. Aber es wäre jetzt gar nicht so wahnsinnig tragisch gewesen, wenn man danach aufgehört hätte.
Würde ich auch sagen.
So. Ja, würde ich zustimmen. Aber bei Dragon Age Origins, das ist einfach komplett abgeschlossen. Mhm. Also mit Awakening wird noch mal was aufgemacht.
Also ich finde, ohne 2 gespielt zu haben, kann man 1 eigentlich nicht bewerten. Ohne Dragon Age 2 gibt Dragon Age Origins keinen Sinn.
Ja. Das Traurige ist, ohne einen DLC von Dragon Age 2 macht Dragon Age Inquisition erstmal eine Weile keinen Sinn.
Oh.
Weil der Bösewicht von Dragon Age Inquisition in einem DLC von Dragon Age 2 eingeführt wird.
Wups!
Ja.
Naja.
Und die Aber der Bösewicht ist halt auch echt nicht so toll, deswegen ist es eigentlich egal. Mein Platz das ist auf jeden Fall mein Platz 1, Dragon Age.
Ist das wenigstens ein überraschender Ever? Willst du es sagen?
Warte mal kurz. Dein Platz. Achso, doch, ja, ich weiß es.
Weil Tom und ich haben gerade, bevor wir diesen Podcast aufgenommen, schon irgendwie eine Stunde über Gott und die Welt unterhalten und da auch über eine bestimmte Spielereihe, die er gerade spielt, wo ich so nebenbei noch erzählt, ja, ich glaube, ich habe das in diesem Jahr wirklich innerhalb von 2 Wochen, also in dem Jahr, in dem es rauskam, innerhalb von 2 Wochen irgendwie 8-mal durchgespielt und hab das gesucht wie kaum ein anderes Spiel zuvor. Nämlich
Bayonetta.
Yes, Bayonetta ist bei mir da auf Platz 1. Und wenn mir die ganze Welt jetzt erzählen will, dass das gar nicht so gut war und dass Bayonetta 2 besser war und dass das auch ein komisches Pacing hätte und dass die Gegner angreifen wie das ist mir egal, das ignoriere ich. Und wenn ich das selbst bemerken sollte, werde ich aufhören zu spielen, weil das stimmt nämlich nicht. Bayonetta 1 ist das beste Character-Action-Game, das ich zu diesem Zeitpunkt hier gespielt habe. Man kann bis heute argumentieren, dass vielleicht Metal Gear Rising besser ist, dass vielleicht Devil May Cry 3 besser ist. Ich glaube, Bayonetta ist bei mir immer noch auf Platz 1, weil es für mich die Einführung in dieses Genre war. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig. Ich habe bis zu diesem...
Oh, echt?
Ja, ich habe vorher schon Spiele dieser Art gespielt, aber mir war bis... Also Bayonetta war das Spiel, was meine Liebe für dieses Genre das erste Mal geweckt hat, tatsächlich.
Okay.
Devil May Cry 3 habe ich danach erst gespielt, zum Beispiel.
Das habe ich nämlich vorher schon gespielt,
Devil May Cry 3. Bei mir war es tatsächlich Bayonetta das erste Spiel, wo ich gemerkt habe, oh, warte mal, ich mag das ja richtig.
Oder Chaos Legion.
Ist das hat doch irgendwie hinten draufstehen. Wer Devil May Cry liebt, wird Chaos Legion auch. Ja, steht irgendwie hinten drauf. Und dann war auch dabei, oder nicht? Ist doch so.
What?
Ich meine, es gibt irgendwie einen Chaos Legion,
also,
Chaos
Legion halt so einen
Sticker drauf,
so lange gespielt.
Wo drauf steht mit Dante aus, also als Bonuscharakter oder so. Ich weiß es nicht mehr. Bayonetta
nicht so gut.
Erzählt für mich eine sehr langweilige Geschichte, die ich, wo ich 10 Jahre später fast immer noch mir Mühe gebe, um sie zu versuchen zu verstehen. Hab's bis immer noch nicht so richtig geschafft. Aber dieses Action-Gameplay ist für mich unerreicht in dem Bereich. Warum lachst du?
Nur weil du gerade das mit der Story erwähnt hast und du hast ja gerade erzählt, dass wir uns vorher schon unterhalten haben. Und unter anderem habe ich da versucht, mal die Story zusammenzufassen bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade bin. Mhm. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich weder so richtig Bayonettas Motivation nachvollziehen kann, noch die, also doch, ich kenne schon die Motivation der Feinde, aber habe kein klares Feindbild.
Mhm.
Weil die Feinde ganz lange Zeit, also auch jetzt noch in Kapitel 11, wo ich gerade bin, oder 10, sie sind halt die Engel.
Kein Oberbösewicht.
Es gibt kein Gesicht.
Ja, genau. Beziehungsweise gibt es sehr, sehr viele Gesichter, weil die Engel immer so komisch
sind. Sie haben alle sehr viele Gesichter.
Ja.
Es sind Boote, Ruderboote mit Gesichtern.
Stimmt, ja. Also ich werde das auch noch mal durchspielen, jetzt wo es auf der Switch draußen ist und hoffe, dass mein gesamtes Weltbild dort nicht einbricht. Aber ich glaube, Bayonetta ist schon immer noch ein ganz gutes Spiel. Ansonsten haben wir, ich glaube, ich habe schon so viel über Bayonetta geredet, dass ich jetzt gar nicht weiß, wo ich jetzt mal anfangen soll.
Ich habe das ja damals witzigerweise auch schon gespielt, auf der PS3, glaube ich sogar.
Oha, die beste Version.
Ich wollte gerade sagen, wo es jetzt nicht so wahnsinnig gut lief. Und da fand ich die Action schon super, also in der Art und Weise, wie sich das Spiel inszeniert. Aber ich weiß gar nicht, warum ich da nicht sonderlich viel weitergespielt habe. Ich glaube, lange Zeit ist es auch das gewesen, dass ich Bayonetta halt vom reinen Charakterdesign ein bisschen abstoßend
fand. Ich mag die immer noch nicht.
Teilweise finde, weil es ist ja total integriert, ne? Alles in diesem Spiel muss irgendwie sexy sein oder einen Euphemismus oder so. Und auf der Ebene finde ich es auch gerade heute super unterhaltsam. Ich finde halt Bayonetta wirklich so gar nicht sexy,
nee,
weil sie halt schon fast dämonische Proportionen hat.
Sie sind einfach das sieht so komisch, wenn sie einfach steht, dann macht sie so ein halbes O, weil sie so nach vorne sieht,
ja,
und sie
dieses
so ein
Hohlkreuz
hat, und ihre Beine sind halt dreimal so lang wie der Rest ihres Körpers. Ja. Ich finde auch, das sieht alles weder sexy noch vom Charakterdesign besonders gut aus. Also ich finde, das ist kein sehr, unabhängig von der Attraktivität als Frau, kein sehr attraktives Charakterdesign, finde ich tatsächlich.
Das weiß ich gar nicht, weil da finde ich schon wieder gut, wie sehr ihr das eine Identität gibt.
Ja. Weil
wenn ich Bayonetta sehe, also weiß nicht, das ist sofort.
Also auf jeden Fall, aber so ist das. Es muss jetzt nicht nur was Positives sein, wenn du jemanden sofort wiedererkennst.
Aber gerade wenn ich mir auch so das Cover von Bayonetta 2 angucke, wo sie dann die Haare einfach nur verändert haben, aber das gibt ihr schon wieder so viel, weiß nicht, das macht sie so anders, weil sie im ersten Teil dieses lange, wehende Haar hat.
Und diesen komischen Möppel auf dem Kopf, ich weiß nie, was das war, aber der hat so ein.
Das hat einen Namen, aber ich weiß gerade auch nicht,
so ein Pylon. Heißt. Ein Pylon ist das, glaube ich. Ein Pylon auf dem Kopf.
aber ja, unabhängig davon bin ich, glaube ich, auch damals dann wahrscheinlich einfach nicht so richtig ins Kampfsystem gekommen. Das ist ja die Erfahrung, die ich jetzt gerade mache. Ich kämpfe mich tapfer voran, aber sterbe halt ziemlich oft.
Was ich bis heute sehr liebe, ist das Gegnerdesign. Also ich liebe dieses Engeldesign, das so immer, also die offensichtliche Prämisse ist halt, die sehen von außen meistens irgendwie göttlich aus oder irgendwie mystisch, und dann öffnet sich so eine Ebene und dahinter ist dann der übelste nackte Dämonenwesen,
das
sich irgendwie anschreit.
Ja, ein schönes Beispiel sind diese Hundeviecher, die so einen spitzen, güldenen Helm quasi haben, der sieht schon fast eher aus wie ein Schnabel. Und wenn du halt ein paar Mal auf sie rausschlägst, bricht diese Hülle ab. Und darunter sind sie halt wirklich so ein Höllenhund.
Ja, ich mag das total, dass diese Engelswesen alle diese Horrorkreaturen sind. Also das ist wirklich tolles Charakterdesign. Bayonetta. Ich liebe Bayonetta. Bayonetta ist ein großartiges Spiel. Und falls ihr heute das Gefühl bekommt, dass dem nicht so ist, dann möchte ich das nicht hören.
Okay, gut. Hätten wir das auch geklärt.
Denn ich habe das Gefühl, sie haben recht, die Leute, die das sagen, weil so viele Leute sagen und auch so gut argumentieren dafür, dass Bayonetta 2 so viel besser ist als Bayonetta 1. Und das habe ich halt so komplett anders erlebt.
Aber das heißt ja nicht im Umkehrschluss, dass Bayonetta 1 schlecht ist?
Nein, das sowieso nicht. Das sage ich jetzt nur als Übertreibung. Okay. Aber es könnte heißen, dass Bayonetta nicht das beste Actionspiel aller Zeiten ist. Und da möchte ich einfach nicht. Naja, das will ich einfach. Das möchte ich nicht.
Ich bin da auch sehr gespannt drauf, wenn ich mit 1 fertig bin und dann zu 2 gehe, ob ich da abseits vom grafischen Sprung auch sofort irgendwie was im Spielerischen merke, einen großen Unterschied.
Bin ich auch sehr gespannt.
Weil das ist ja wirklich dann das erste Mal, dass ich das zweite überhaupt spiele, auch wenn ich es schon mal gesehen habe in Aktion, aber.
Was mir gerade einfällt, wir können bei Bayonetta 2 zusammenspielen. Es hat einen Koop-Modus.
Hä?
Wie funktioniert der denn?
Online?
Ja, weißt du gar nicht.
Nee.
Bayonetta 2 hat einen Online-Koop-Modus mit so Tarot-Karten-Leveln, wo du halt in Arenen gegen Gegner kämpfst. Das war
so ein Horde-Modus oder was?
Ja, nicht wirklich, weil das sind halt abgeschlossene Level eher. Also sind kürzere Kämpfe, wo du in verschiedene Stages auswählen kannst, mit deinem Kumpel dann online spielst. Und das wurde, glaube ich, sogar portiert für die Switch-Version. Also habe ich nie gespielt bei der Wii U, weil das auch so ein komisches. Was war,
ja, auf der Wii U ist so ein Multiplayer-Modus auch gefährlich.
Ja, stimmt, ja. Dann spielen noch nachher Leute noch mit dem Touchpad. Und da werde ich ja sowieso ungeduldig, wenn ich sowas mitbekomme. Oh, ja. Ne? Ist eine andere Geschichte.
Okay, sehr schön.
Wer hätte eigentlich ausgedacht, dass Bayonetta mit einem Touchpad spielbar ist, Tom?
Wir können unsere Listen noch mal Revue passieren
lassen. Was für Casuals? Entschuldigung.
Ich gehe mal meine durch. Mein Platz 10 war Colin McRae, Dirt 2, Platz 9, Flower, Platz 8, The Beatles Rock Band, Platz 7, Anno 1404, Platz 6, Muramasa, The Demon Blade, Platz 5, Street Fighter 4, Platz 4, Uncharted 2, Platz 3, Assassin's Creed 2, Platz 2, Demon's Souls und Platz 1, Dragon Age Origins.
Okay, bei mir die geupdatete Liste. Platz 10 ist Bionic Commando / Xenoclash. Platz 9, Shattered.
Ich dachte Shell Shock.
Das war ein Spaß.
Ach, schade.
Platz 9 ist Silent Hill Shattered Memories. Platz 8 ist Brutal Legend. Platz 7 ist Dirt 2. Platz 6 ist Trials HD. Platz 5 Forza 3. Platz 4 Arkham Asylum. Platz 3 Uncharted 2. Platz 2 Assassin's Creed 2. Platz 1 Bayonetta.
Bayonetta. Ich mag das voll, wie die das im Titel sagen.
Ja.
Weil das ja nur so eine weibliche Stimme ist, die das so flüstert
schon fast. Ich muss halt immer nur an den Song denken.
Welchen Song? Wo ist denn da so ein Song?
Ja, weil ganz oft in den Kämpfen startet halt der Bayonetta-Titelsong, wo die Bayonetta singt.
Ja. Ich habe immer nur Fly Me to the Moon.
Singen die das nicht während Fly Me to the Moon?
Singen die da Bayonetta?
Vielleicht habe ich das auch immer nur so verstanden. Oder vielleicht habe ich auch gar nicht so verstanden. Vielleicht ist sehr gut möglich, dass ich das irgendwann selber so mir eingeredet habe vor 10 Jahren.
Vielleicht habe ich das ja auch den selbst in diesem einen Song nicht verstanden.
Also ich hab jetzt gerade im Kopf, dass Fly Me to the Moon ständig gesungen wird.
Ja.
Und irgendwo im Fly Me to the Moon die Frauen
Bayonetta singt. Oh, das kann sein. Singt. Muss ich mal drauf achten.
Aber vielleicht singt sie auch irgendwie
You my was anderes.
Brother. Ja. Und das habe ich dann nur so verstanden. Das ist auch gut möglich. Das wäre aber auch
sehr Misheard Lyrics in Videogames.
Ja.
Mal Cold Mirror engagieren.
Oh ja, machen wir.
Gute Idee. Okay, das soll es gewesen sein. Wenn wir dann das nächste Mal hierzu zurückkehren, machen wir dann quasi 2005?
Wahrscheinlich, oder?
Ja.
Also 2009 war jetzt halt das erste Jahr, wo ich halt so mega viel gespielt habe, ne, weil ich halt Geld hatte. 2005 wird wieder eher so, wo ich eher danach werten werde, was ich gespielt habe.
Genau. Als ja, aber ich finde, das macht gar nicht. Ich finde es trotzdem sehr interessant, ja,
sich Fall.
Diese Spielejahre nochmal in Erinnerung zu rufen.
Und 5 wird dann auch schwierig. Also sehr interessant, aber trotzdem. Deswegen würde ich es auch gerne machen.
Da wird es auch sehr interessant. 2009 war ja bei mir das erste Jahr, wo ich wirklich aktiv in der Industrie gearbeitet habe, bei Gamona. Dadurch hat sich die Perspektive dann auch nochmal geändert.
Ja.
Ja, okay, cool. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß daran. Das soll es für hier gewesen sein. Vielen Dank für euren Support und wir hören uns beim nächsten Mal.
Küsschen, Bayonetta.
Tschüss.